Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Das ist auch alleine jetzt unabhängig von den juristischen Vorteilen auch immer ein Riesenmehrwert, dass man dem Mieter dann als Mensch begegnet. Ne? Also oft hat der Mieter keinen echten Bezug oder nur einen abstrakten zu seinem Vermieter, der ihn meistens nur mit kalten juristischen Schreiben malträtiert. Und hier tritt dann wirklich ein freundlich, sympathischer Mensch, der mit ihm auf Augenhöhe spricht, auch, das hat schon enorm Mehrwert. Und wenn dann auch die Maßnahmen, zu denen ihr euch verpflichtet habt, auch wirklich zeitnah umsetzt, was ihr bitte tun solltet, dann schafft ihr dadurch auch wirklich nachhaltig verbessertes Mietverhältnis. Und ihr würdet euch wundern, wie oft der Mieter vor allem in Under-Rent-Situationen einer höheren Miete zustimmt, weil er einfach weiß, dass eine Wohnung auch Bewirtschaftungskosten verursacht und die werden nicht geringer von Jahr zu Jahr, im Gegenteil, werden immer teurer. Und das will ein Mieter im Regelfall oder in vielen Fällen auch wertschätzen.
Also und wenn man einfach dem Mieter zuhört, ne, und sich persönlich in die Augen schaut, das ist wirklich ein unterschätzter Faktor in der heutigen Zeit.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Heute ist Bodo bei uns zu Gast. Bodo ist ein guter Freund von mir, Geschäftspartner. Wir investieren gemeinsam, unter anderem ja in der stärksten Partnerschaft mit Marco und Stefan gemeinsam. Wir sind Coaches bei Immocation und Bodo hat natürlich ein Herz für Paragraphen. Er ist nämlich Rechtsanwalt für Immobilienrecht mit diesem Schwerpunkt. Und heute machen wir einen Deep Dive genau zu diesem Thema. Wir gehen durch alle Mieterhöhungsmöglichkeiten und geben euch Einblicke in die Praxis. Hallo Bodo.
Hallo Martin, das hast du schön eingeführt. Nicht nur ein Herz, sondern da brodelt in mir, ein Feuer lodert in mir für Paragraphen. Und das wollen wir heute auch auf euch übertragen, hoffentlich.
Ja, das kann ich aus der Praxis bestätigen. Ich kenne kaum einen, der so eine Leidenschaft verspürt für Paragraphen wie du. Aber im positiven Sinne, weil du bist da wirklich tief im Thema.
Wie ist es mit deinem Paragraphenfeuer nach all den Jahren?
Ja, es ist immer noch in Grenzen.
Eher so eine kleine, so ein Teelichtflamme, ja?
Ja, also eher, nee, mittlerweile schon ein bisschen größer, aber ich freue mich, dass du da so eine Flamme hast.
Ist ja die Magie an Co-Investments, man muss ja nicht alles, die Flamme muss nicht für alles lodern.
Ja, genau, weil zu dem Thema sind wir heute hier. Wir wollen euch einen Einblick geben, ein Deep Dive, nicht nur einen Einblick, in alle Mieterhöhungsmöglichkeiten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal alle rechtlich möglichen Mieterhöhungsmöglichkeiten durch. Bodo wird jetzt viel dazu sprechen, euch einen Einblick geben, strukturiert. Ich werde einige Rückfragen stellen und am Ende, wenn wir durch sind, geben wir euch noch einen Einblick in die Praxis. Das heißt, wir besprechen dann, wie wir das bei uns im eigenen Bestand umsetzen und geben euch auch Praxistipps, wie das für euch gut umsetzbar ist. Also Bodo, lass uns gerne mal von vorne anfangen. Welche Möglichkeiten gibt es zur Mieterhöhung?
Genau, da macht es Sinn, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen und hier kann man sich sehr gut die volle Hand merken, nämlich genau 5 Mieterhöhungsmöglichkeiten gibt es im deutschen Wohnraummietrecht. Kurzer Disclaimer vorab, wir beschränken uns hier auf Wohnungen, die in Deutschland ganz klassisch vermieten, frei vermietete Wohnungen, also nicht solche mit Sozialbindung, ne? Sondern wir konzentrieren uns auf den klassischen Fall. Ihr habt eine Wohnung, die vermietet ihr und ihr wollt die Miete erhöhen. So, die erste Mieterhöhungsmöglichkeit, an die man dabei denkt, ist die wegen höherer ortsüblicher Vergleichsmiete. Das ist wahrscheinlich die erste und die einzige, an die ihr denkt, wenn ihr das Wort Mieterhöhung hört. Ihr seid unter dem Mietspiegel, sagt man oft gerne, und ihr wollt die Miete hochziehen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist nach durchgeführter Modernisierungsmaßnahme, die sogenannte Modernisierungsumlage. Da kann man 8% der Kosten auf die Jahresnetto-Kaltmiete umlegen. Das ist auch ein sehr, sehr beliebtes Tool unter Investoren und sorgt für einen Anreiz, Wohnungen aufzuwerten. Punkt 3 ist etwas, was im Vertrag vereinbart sein muss, nämlich die Staffelmiete, wo es feste Beträge gibt, um die die Miete später steigt. Und Indexmiete muss ebenfalls im Vertrag vereinbart sein. Das ist Nummer 4. Und zu guter Letzt gibt es die aus unserer Sicht auch die Königin der Mieterhöhungsmöglichkeiten, nämlich die frei einvernehmlich vereinbarte Mieterhöhung, die kaum gesetzlichen Grenzen unterliegt. Das ist Nummer 5.
Das war die Übersicht, genau. Das heißt, wir gehen jetzt alle durch. Lass uns mal mit Punkt 1 anfangen. Mieterhöhung wegen höherer ortsüblicher Vergleichsmiete nach Paragraphen 558 fortfolgend BGB. Das ist, glaube ich, auch so die am bekannteste, am meisten bekannte, ne? Mieterhöhung.
Geht mir gleich das Herz auf, wenn du die Paragraphen noch dazu zitierst.
Also sehr gut. Na klar. Ich weiß doch, was dich bewegt.
Sehr gut. Genau, lass uns erstmal auf die eingehen, weil das ist wahrscheinlich die in der Breite immer noch praxisrelevanteste. Also, die Idee des Gesetzgebers hinter dieser ist folgende. Da das Wohnraummietverhältnis in der Regel ein langjähriges ist, das ihr als Vermieter auch nicht einseitig kündigen könnt, ne, zum Schutz des Wohnraummieters, gibt der Gesetzgeber euch die Möglichkeit, wenigstens die Miete im Laufe der Jahre anzupassen, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete, die jetzige überschreitet. So, jetzt die Frage aber, was ist die ortsübliche Vergleichsmiete? Und zweite Frage, kann ich beliebig hoch die Miete erhöhen? Lass uns der ersten Frage erstmal nähern. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist nach Vorgabe des BGB-Gesetzgebers, Martin, da du so für Paragraphen schwärmst, Paragraph 558 Absatz 2 BGB ist es definiert, nämlich Kurzfassung, nicht im Wortlaut wiedergegeben, im Prinzip die Miete, die für vergleichbaren Wohnraum in vergleichbarer Lage in den letzten 6 Jahren vereinbart worden ist. Also da fallen Neuvermietungen wie auch einvernehmliche Mieterhöhungen hinein. So, jetzt müsste man natürlich sehr, sehr weiträumige Marktrecherche betreiben, um das selbst rauszufinden. Deswegen gibt das Gesetz Tools an die Hand, mit denen man diese ortsübliche Vergleichsmiete feststellen kann. Und das Haupttool ist tatsächlich der Mietspiegel. So. Mietspiegel, das Wort muss man sich wirklich merken, aber man muss es auch ernst nehmen. Mietspiegel findet man heutzutage wie Sand am Meer, zu jedem Ort in Deutschland, vor allem weil die ganzen KI-gestützten Portale einen Mietspiegel produzieren. Also nahezu jede Immobilienplattform enthält einen Mietspiegel. Das sind aber nicht die Mietspiegel, die gemeint sind. Das Gesetz meint für die Begründung einen offiziellen Mietspiegel, der von der Gemeinde oder der Stadt, um die es geht, herausgegeben worden ist und auf wissenschaftlicher Basis erstellt worden ist. Der Mietspiegel ist der einzig belastbare für eine juristisch saubere Mieterhöhung. Das ist die erste und wichtigste Möglichkeit. Es gibt noch die Möglichkeit, Auskunft aus einer Mietdatenbank zu verlangen. Das können wir skippen, weil das gibt es nahezu gar nicht in Deutschland, sagt das Gesetz nur, aber die Möglichkeit ist in der Praxis einfach kaum vorhanden. Dritte Möglichkeit, auch nicht viel praxisnäher, weil löst große Kosten aus, ist einen privaten Gutachter zu beauftragen, der öffentlich vereidigt sein muss, öffentlich bestellt und vereidigt. Das ist auch mit Kosten verbunden. Für eine einzelne Wohnung ein Gutachten zu beauftragen, wird sich in der Regel nicht rentieren. Vierte Möglichkeit, was in der Praxis wiederum sehr häufig gemacht wird, ist mit mindestens 3 Vergleichswohnungen zu arbeiten. Das habt ihr mit Sicherheit auch schon mal alle gehört. Dazu müsst ihr mindestens 3 Wohnungen raussuchen, die bezüglich Lage, Ausstattung, Größe und besonderen wertbildenden Merkmalen im Wesentlichen vergleichbar sind. Vergleichbar ist nicht gleich, ne? Also die Wohnung muss nicht exakt auf den Meter gleich groß sein, aber ihr könnt natürlich nicht eine 100 Quadratmeter Wohnung mit einer 30 Quadratmeter Wohnung vergleichen. Also im Wesentlichen vergleichbar, Grundsatz, je vergleichbarer, desto besser. Wichtig ist, dass die 3 Wohnungen jeweils die Miete überschreiten müssen, die ihr haben wollt. Also es reicht nicht, dass ihr den Durchschnittswert aus diesen 3 Wohnungen bildet, sondern die schlechteste von den 3 Wohnungen, die Miete, also von die am schlechtesten vermietete, muss höher vermietet sein oder mindestens genauso hoch wie die Miete, die ihr verlangt. So, das sind die 4 Begründungsmöglichkeiten. Was wie? Noch zu wissen ist.
Sorry. Ja, Rückfrage dazu, weil auch hier praxisrelevant. Was würdest du empfehlen, um an Vergleichswohnungen zu kommen? Weil du sagst ja, es gibt kaum Datenbanken, die relevant sind. Wie würdest du empfehlen, an diese Vergleichswohnung zu kommen, wenn jemand diesen Weg wählen würde?
Ja, sehr gute Frage. Am einfachsten, wenn man selbst schon Bestand hat, das ist nicht unzulässig, dass man zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus hat, wo man schon 3 Wohnungen hat, die höher vermietet sind als die, um die es geht. Selbstverständlich ist nichts vergleichbarer als Wohnungen im gleichen Haus, die in der Regel auch noch einen ähnlichen Schnitt haben. Wenn man nur eine Wohnung in dem Haus hat, weil man nur Wohnungseigentum gekauft hat, dann kann man trotzdem genauso verfahren und die Nachbarn fragen. Wenn man keinen Kontakt hat zu den Nachbarn, übrigens ganz, ganz wichtiger Tipp, man hat als Wohnungseigentümer einen Anspruch gegenüber der Verwaltung auf Herausgabe der Kontaktdaten. Kontaktdaten heißt aber nur Namen und Anschriften. Hier kann sich der Verwalter auch nicht auf Datenschutz berufen. Ihr habt einen Anspruch darauf zu wissen, mit wem zusammen ihr in der WEG seid. Und die kann man ja dann anschreiben, freundlich um Auskunft bezüglich Miethöhe und wohnbildenden Merkmalen bitten. Und, kleiner Seitentipp, man kann es auch flankieren gleich mit einem Akquise-Tool und gleich fragen, ob Verkaufsbereitschaft besteht. Also dann habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, eine zweite Wohnung in der Anlage zu kaufen.
Und das am besten alle 6 Monate nochmal flankieren mit der Akquise. Dann hat man ja einen guten Kanal, ne, um weitere Wohnungen vielleicht zu akquirieren. Okay, genau, so kommt man dann an Vergleichswohnungen. Was passiert, wenn du da keine Antworten bekommst von den anderen Eigentümern? Welche Möglichkeiten siehst du da noch?
Ja, na, dann könnte man natürlich noch versuchen, das Netzwerk etwas weiterzuziehen. Es muss ja nicht, die Vergleichswohnungen müssen ja nicht im Haus sein. Die können ja auch in der Straße oder sogar in dem Bezirk liegen. Also es geht nur je näher, desto besser. Aber das heißt nicht, dass es irgendwo ab einer bestimmten Distanz eine Grenze gibt. Dann würde ich im Netzwerk fragen, was man am Ort hat und sich im Optimalfall aufbaut, wenn ihr auf eurem lokalen Stammtisch seid oder sonstigen Bekannten, Freundeskreis, die mit Immobilien hantieren, einfach die fragen, zu was die vermieten und dass man sich dann gegenseitig hilft. Das ist der weitere Punkt. Wenn auch das nicht greift, ist wahrscheinlich deine nächste Frage. Was ist, wenn man auch da keine Antworten bekommt oder jedenfalls keine guten Antworten, weil die Mieten nicht so hoch sind, wie man sie gerne hätte? Kann man auch pragmatisch verfahren. Also jetzt ein Tipp aus der Praxis. Wichtig, Betonung, nicht rechtssicher, was jetzt kommt. Ihr könnt dann auch, wenn euch der administrative Aufwand für die Recherche zu hoch ist, es einfach erstmal versuchen. Zum Beispiel mit Wohnungsinseraten aus ImmoScout, ImmoWelt oder was auch immer. Oder mit Mietspiegeln, die im Internet so nicht offizieller Natur zu finden sind. Also ich unterstelle jetzt auch, es gibt für den Ort auch keinen Mietspiegel. Keinen offiziellen. So, ihr werdet damit keinen Rechtsstreit gewinnen, indem ihr so verfahrt. Für den Mietspiegel nicht, weil das kein offiziell anerkannter ist. Für die Vergleichswohnungen nicht, weil das nur Inserate sind und eben noch keine Vermietungen. Aber die Idee dahinter ist, ein Schreiben zu versenden, das erstmal eine Miethöhe, die plausibel erscheint, angibt und es zu versuchen, dem Mieter quasi das als Vorschlag zu unterbreiten. Denn wenn er zustimmt, diese Mieterhöhungsverlangen, dann gilt die neue Miete, dann ist ja eine Vertragsänderung zustande gekommen und dann hat man sich viel administrativen Aufwand erspart. So, und die Idee ist, warum nicht einfach mal versuchen? Was man riskiert ist, dass der Mieter innerhalb der Frist von, ja, bis zum Ende des übernächsten Monats nach Zugang des Schreibens verstreichen lässt und nicht reagiert. Klar, dann wird man da keinen Rechtsstreit gewinnen, aber dann kann man es dann ja immer noch mit der großen Recherchearbeit probieren. Die Idee ist es, sich das Leben nicht im Vorfeld schon zu schwer zu machen.
Genau, also im Worst Case kann man es versuchen und muss dann die Zeit abwarten, ne, ob der Mieter antwortet oder nicht und hat im Worst Case vielleicht sozusagen die reguläre Mieterhöhung für 2 Monate, ne, 2-3 Monate.
Genau, sie würde dann im Worst Case verloren gehen, genau.
Das sind dann sozusagen die Kosten dafür, die man bereit sein muss zu tragen, ne, für diesen Versuch. Ja. Und du hast jetzt unterstellt, es gibt keinen qualifizierten Mietspiegel. Kann man das auch machen, wenn es einen qualifizierten Mietspiegel gibt?
Also den Versuch, den letzten genannten Versuch des pragmatischen Vorgehens, kann man auch da versuchen, insbesondere wenn man höher gehen will als der Mietspiegel. Auch da gilt das Gleiche. Wenn der Mieter die Zustimmung erteilt hat, dann gilt vorbehaltlich natürlich Drohung und Täuschung, was ihr nicht tun werdet, gilt natürlich auch dann die neue Miete.
Okay.
So, aber du hast trotzdem einen wichtigen Punkt jetzt aufgemacht, denn wenn man auch, sage ich mal, sogar sauber mit den Vergleichswohnungen arbeitet und es an dem Ort einen qualifizierten Mietspiegel gibt, wichtig, qualifiziert, setzt schon mal voraus, dass er nicht älter als 2 Jahre ist, dann müsst ihr die Angaben aus dem Mietspiegel bezüglich der Wohnung auch machen im Mieterhöhungsverlangen, damit es formell korrekt ist. Ist ein bisschen tricky dann, wenn man einerseits eine Miete X, sagen wir 10 Euro verlangt, weil man 3 Vergleichswohnungen hat, die mindestens 10 Euro vermietet sind und der Mietspiegel sagt nur 8,50 Euro. Dann ist natürlich die Verlockung auf Seiten des Mieters groß zu sagen, ja, du hast ja einen Mietspiegel, warum sollte ich jetzt 10 zustimmen, wenn der 8,50 sagt?
Okay, also um zu präzisieren, wenn es einen qualifizierten Mietspiegel gibt, dann muss man die Angabe im Schreiben auch machen und man muss auch die Miete, ne, sozusagen die Miete pro Quadratmeter und damit auch die absolute Miete aufführen, die es laut Mietspiegel wäre. Ja. Und dann kann man aber dann die drei Vergleichswohnungen anführen und sagen, aber ich habe hier eine höhere Miete
nachgewiesen.
Ja. Und der Mieter könnte dann aber nicht zustimmen und sagen, nee, ich berufe mich auf den qualifizierten Mietspiegel.
Und höchstwahrscheinlich wird er damit auch jeden Rechtsstreit gewinnen, weil auch ein Gericht wird, wenn es einen qualifizierten Mietspiegel vor sich hat, das quasi schon als Richtigkeitsvermutung unterstellen. Und die Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Werte in einem qualifizierten Mietspiegel sind äußerst beschränkt und nicht sehr erfolgsversprechend.
Okay,
aber es ist ein Versuch wert. Das ist bei uns auch schon hin und wieder passiert, dass wir einen Mietspiegel hatten, einen qualifizierten, es trotzdem mit Vergleichswohnungen versucht haben und der Mieter zugestimmt hat. Es ist dem Mieter ja nicht untersagt, trotz des niedrigeren Mietspiegelwertes den höheren Vergleichswohnungswerten zuzustimmen. Also auch hier wieder, ein Versuch ist es allemal wert.
Und ja, genau. Und um es auch nochmal zu unterscheiden, weil die Frage auch häufig kommt, du unterstellst auch jetzt hier wieder einen qualifizierten Mietspiegel. Vielleicht kannst du nochmal die Unterscheidung machen zwischen einem einfachen Mietspiegel und einem qualifizierten Mietspiegel, damit die Zuhörer das auch unterscheiden können.
Also die juristische Unterscheidung ist wirklich, im Einzelfall kann die sehr komplex sein. Zum Glück sagt oft der Mietspiegelersteller, also meistens die Stadt oder Gemeinde, die ihn erstellt hat, dass es ein qualifizierter ist. Er muss halt nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden sein, maximal alle 2 Jahre einmal erneuert und nach 4 Jahren spätestens neu erstellt worden sein und von den relevanten Mieter- bzw. Vermieterverbänden am Ort anerkannt worden sein. Also, wen es interessiert, ich glaube 558c oder d sagen was dazu. Wenn das nicht der Fall ist, und das kann durchaus mal Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung vor Gericht sein, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, dann handelt es sich immerhin noch um einen einfachen Mietspiegel, der nicht null Aussagekraft hat. Also im Gericht ist es nicht untersagt, sich zumindest auf einen einfachen Mietspiegel auch zu beziehen, wenn es um die richterliche Einschätzung der ortsüblichen Vergleichsmiethöhe geht. Natürlich, wenn er zu alt ist, nicht. Also je älter der Mietspiegel sein wird, desto weniger wird man ihn als Grundlage heranziehen können. Denn nochmal zur Erinnerung, die ortsübliche Vergleichsmiete ist der Durchschnittswert der letzten 6 Jahre. Wenn man also einen Mietspiegel hat, der 3, 4 Jahre oder älter ist, welche Aussagekraft soll dieser bezüglich der letzten 6 Jahre haben?
Okay, und wenn es nur einen einfachen Mietspiegel gibt in der jeweiligen Gemeinde und man eben dem Mieter trotzdem die Vergleichswohnung präsentiert, muss man auch dann im Schreiben die Werte des einfachen Mietspiegels aufnehmen oder gilt das nur, wenn qualifiziert?
Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht, nur wenn er qualifiziert ist. Okay. Also wenn ihr einen Mietspiegel habt, der älter ist, der evident älter als 2 Jahre ist, dann könnt ihr getrost davon ausgehen, dass es kein qualifizierter sein kann und dementsprechend müsst ihr den auch nicht nennen. Natürlich bleibt es euch trotzdem unbenommen, den heranzuziehen, wenn er die Miete, die ihr haben wollt, hergibt. Dann könnt ihr den heranziehen. Natürlich könnte dann der Mieter wiederum sagen, der Mietspiegel ist nicht mehr aktuell, akzeptiere ich nicht. Gut, dann wird man im Worst Case natürlich vor Gericht einen Gutachter bestellen müssen oder mit Vergleichswohnungen arbeiten müssen.
Okay, und weil es sehr praxisrelevant ist, glaube ich, wenn jetzt ein qualifizierter Mietspiegel vorliegt, wo wirklich steht qualifizierter Mietspiegel der Gemeinde, der aber jetzt zum Beispiel 3 oder 4 Jahre alt ist, würdest du bei Vergleichswohnungen, wenn du die anführst statt des Mietspiegels, dann trotzdem empfehlen, die Mietspiegeldaten mit aufzunehmen? Oder gilt er dann nicht mehr als besonders qualifiziert?
Nee, eben nicht, weil es dann kein Qualifizierter mehr ist. Er muss ja alle 2 Jahre spätestens erneuert werden.
Okay, wichtiger Tipp, ne, für die Praxis, weil ich glaube, diese Details kommen extrem selten irgendwie irgendwo raus. Deswegen sprechen wir heute. Genau das ist dann die Empfehlung, wie man da vorgehen kann. Okay, genau. Und jetzt haben wir verstanden, einfacher Mietspiegel versus qualifizierter Mietspiegel. Was du empfiehlst zu machen, also zu prüfen, gibt es einen Mietspiegel? Wenn ja, wie hoch der ist im Vergleich zur jetzigen Miete und dann zu überlegen, okay, nehme ich diesen Mietspiegel oder suche ich mir Vergleichswohnungen im selben Objekt oder im Netzwerk, je nachdem, was vorteilhafter ist. Ja. Und der Mieter kann trotzdem zustimmen, auch wenn es eben qualifizierten Mietspiegel gibt. Man muss ihn nur benennen, also die Werte aus dem Mietspiegel nennen, wenn er qualifiziert ist und nicht älter als 2 Jahre. Das ist die Zusammenfassung.
Richtig. Und lass mich den Punkt nochmal betonen. Der Mieter kann auch zustimmen. Und wenn er zugestimmt hat, kann er danach nicht mehr zurückrudern. Das passiert hin und wieder, dass der Mieter erstmal zustimmt und später von irgendeinem Freund, der juristisch vorgebildet ist, darauf hingewiesen ist, dass er nicht hätte zustimmen müssen, weil doch hier im Schreiben etwas nicht sauber dargestellt wurde. Er kann dann nicht einfach so zurückrudern, weil er sagt, im Schreiben war was nicht korrekt. Wenn er zugestimmt hat, ist grundsätzlich eine Vertragsanpassung zustande gekommen. Wie gesagt, vorbehaltlich arglistiger Täuschung und widerrechtlicher Drohung. Wenn das aber nicht vorliegt, kommt er grundsätzlich nicht raus aus dieser Zustimmung. Das ist ganz wichtig. Und auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, die Zustimmung muss nicht mal schriftlich sein. Es gibt keine Formvorgabe für die Zustimmung. Sie kann auch konkludent erfolgen durch Zahlung, durch vorbehaltlose Zahlung der erhöhten Miete. Also ihr schickt ein Schreiben raus, in dem eine neue Miethöhe von 600 Euro kalt verlangt wird plus Nebenkosten. Und am ersten darauf zahlt der Mieter auch diese neue verlangte Miete. Dann ist das schon ein starkes Erklärungszeichen in Richtung Zustimmung. Die BGH-Rechtsprechung hatte einen Fall, glaube ich, zugrunde liegen, wo es eine dreifache, also dreimonatige vorbehaltlose Zahlung gab. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das wirklich die Voraussetzung ist, dass es mehrfach sein muss. Meines Erachtens muss das schon nach dem ersten Mal genügen.
Wobei ein findiger Anwalt dann sagen könnte, im Namen des Mieters, er hat einmal die Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung angepasst. Oder? Oder?
Naja, aber wenn es genau der Betrag ist, auf die auf das Mieterhöhungsverlangen, der passt, ohne weitere Erklärung, ist das, finde ich, auch ein schwaches Argument.
Okay, aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das Mieterhöhungsverlangen, das muss schriftlich erfolgen.
In Textform
heißt was?
Es könnte auch per E-Mail, theoretisch per WhatsApp sein, aber gut. Also in der Regel macht man es schriftlich per Einschreiben, per Einwurf einschreiben, um einen Zugangsnachweis zu haben. Man könnte es auch per E-Mail machen, wenn man irgendwo vom Mieter vorher die Zustimmung hat, dass man über diese E-Mail Geschäftsverkehr austauschen kann.
Okay, also das könnte man machen, erstmal die Zustimmung holen und dann Geschäftsverkehr darüber austauschen, ergo auch die Mieterhöhung. Und dann muss der Mieter nicht ausdrücklich zustimmen, es reicht konkludent, wenn er zum Beispiel zahlt.
Genau, nur das Verlangen ist in Textform abzugeben, nicht die Zustimmung vom Mieter, exakt.
Ja. Okay, aber wenn er dann zum Beispiel einfach per WhatsApp oder E-Mail bestätigt, obwohl man keine Zustimmung vorher hat zum Schriftverkehr über E-Mail, wäre das dann trotzdem gültig oder nicht?
Ja, ja, klar. Wie gesagt, keine Formvorgabe bei der Zustimmung. Ja.
Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtige Punkte. Ja. Und jetzt, wir sind schon sehr tief im Thema. Lass uns weitermachen. Was muss man bei dem Thema noch beachten? Stichwort Kappungsgrenzen und Co.
Ja, ja, genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Wir haben uns jetzt sehr fokussiert auf die Grundvoraussetzung, nämlich eine höhere ortsübliche Vergleichsmiete. So, mal angenommen, ihr habt jetzt festgestellt, die ortsübliche Vergleichsmiete ist deutlich höher als die Miete, die ihr aktuell habt. Also mit Zahlenbeispiel, sagen wir mal, die ortsübliche Vergleichsmiete sind 10 Euro auf den Quadratmeter und eure Wohnung ist für 6 Euro auf den Quadratmeter vermietet. Ist ja häufig der Fall, dass man Wohnungen günstig einkauft, die sehr niedrig vermietet sind. Ihr könnt jetzt leider nicht den Sprung sofort machen von 6 Euro auf 10 Euro. Da sagt der Gesetzgeber, das wäre eine zu hohe Auf-Einmal-Belastung für den Mieter. Deswegen gibt es die sogenannte Kappungsgrenze. Und die Kappungsgrenze sieht vom gesetzlichen Grundsatz her vor, dass die Miete innerhalb von 3 Jahren maximal 20% steigen darf. Es können auch 15% sein, wenn das jeweilige Bundesland einen angespannten Wohnungsmarkt definiert, wo es 15% nur sein sollen. Also 20 beziehungsweise 15% innerhalb von 3 Jahren. Und die Rückrechnung funktioniert wie folgt. Ihr müsst das von dem Datum, zu dem ihr die Mieterhöhung verlangt, also das wäre jetzt der Beginn des dritten Monats nach Zugang. Wenn wir also heute noch ein Schreiben irgendwo einwerfen bei Mieter, dann wäre der dritte Monat Februar, März, April, ne? Zum 1. April würde dann die neue Miete gelten. Man muss dann also rückrechnen vom 31. März, 3 Jahre zurück, also 31. März 23, von da an gerechnet in diesem 3-Jahres-Zeitraum, wie viel hat sich die Miete nach oben entwickelt? Und dieser Betrag darf maximal 20% bzw. 15% sein. Wenn man also schon, sagen wir, 24 eine Mieterhöhung in Höhe von 10% vom Stand März 23 vorgenommen hat, dann kann man jetzt nur noch 10% bzw. 5% erhöhen.
Genau,
also muss bis 27 warten, wenn man 20 dann wieder nehmen will.
Okay, also nur zur Präzisierung, wir sind jetzt Ende Januar, du hast unterstellt, wir schicken ein Schreiben raus, ne, was bis Ende Januar noch beim Mieter eingeht. Ja. Und dann wäre die Mieterhöhung zum 1.4. wirksam und dann müsste man zum 31. März entsprechend die Miete zurückrechnen. Und wichtiger Punkt, man kann auch sozusagen in Zwischenschritten die Miete erhöhen. Ne? Das ist auch wichtig, was viele nicht wissen, sondern man muss sich am Stück die 15% oder 20% erhöhen. Man kann auch eben in Zwischenschritten die Miete erhöhen.
Ja, wichtig bei den Zwischenschritten ist, die Miete muss jeweils 15 Monate unverändert bleiben. Also man kann nicht jeden Monat einen kleinen Schritt machen, sondern 15 Monate hat der Mieter in jedem Fall Ruhe.
Okay, sehr gut. Und was würdest du empfehlen, wie prüft man am besten, wie hoch die Kappungsgrenze ist? Weil wir hatten jetzt eben das Thema Mietspiegel einfach qualifiziert und jetzt im nächsten Schritt müssen natürlich die Zuhörer prüfen, gibt es eine Kappungsgrenze, ja, beziehungsweise wie hoch ist die Kappungsgrenze? Es gibt in jedem Fall eine, aber wo prüfen Sie das am besten?
Genau, also man muss nach der jeweiligen Verordnung des Bundeslandes suchen. Die kann man heutzutage alle ergoogeln. Also ihr tippt zum Beispiel ein, Mieterschutzverordnung Hessen, und schaut, ob ihr die findet, ob die was zur Kappungsgrenze sagt oder sucht nach Kappungsgrenze. Verordnung Hessen als Beispiel und da solltet ihr die Verordnung im Regelfall finden. Achtet bitte darauf, dass sie aktuell in Kraft ist, also dass ihr die aktuelle Verordnung habt. Die Verordnung bezüglich der Kappungsgrenze, wie auch bezüglich der Mietpreisbremse übrigens, oft ist es sogar die gleiche Verordnung oder ein Verordnungstext, ne? Bestehen meistens nur aus zwei oder drei Paragraphen. In einem Paragraphen steht der Anwendungsbereich, also welche Orte betroffen sind, und in einem weiteren Paragraphen steht, von wann bis wann diese Verordnung in Kraft ist. Und ihr müsst natürlich in der Zeit sein, wo es in Kraft ist. Wenn nicht, dann habt ihr entweder nicht die aktuelle Verordnung oder aber sie gilt eben nicht. Und dann könnt ihr auf 20% euch berufen.
Okay, man kann auch wahrscheinlich, es ist nicht so ganz genau, aber auch schneller beim Mieterschutzbund prüfen. Ne? Das schaue ich häufiger mal nach. Die haben es ein bisschen zeitlich verzögert manchmal, deswegen muss man trotzdem immer die Verordnung prüfen, um ganz sicher zu sein.
Ja.
Aber auf den schnellen Blick haben die da auch alle Gemeinden, alle Städte aufgeführt in Deutschland.
Ja, also kann man auf den ersten, ich bin immer Freund davon, den Quelltext mir anzuschauen.
Ich, bin ich
ja auch,
weiß.
Ich bin ja auch Paragraphenfreund. Also.
Und
ich schaue mir gerne die originalen Paragraphen an.
Ja, genau. Und nur zur Sicherheit, wenn man dann sieht, okay, ich habe eine Kappungsgrenze von 15% aufgrund einer Kappungsgrenzenverordnung, die das absenkt, auf 15%. Man kann trotzdem die Vergleichswohnungen raussuchen und trotzdem ein Schreiben an den Mieter schicken und auch über 15% hinaus verlangen, richtig? Wenn der Mieter zustimmt oder dann eben nicht.
Ja, okay, das muss man unterscheiden. Also wenn man ein anderes Begründungsmittel nimmt, statt Mietspiegel Vergleichswohnung, gilt die Kappungsgrenze natürlich gleichermaßen. Auch hier gilt aber das vorhin Gesagte. Man kann mehr verlangen, man hat keinen Anspruch drauf, aber wenn der Mieter zustimmt, zum Beispiel einer 25%igen Mieterhöhung, dann hat er zugestimmt und dann gilt diese.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, exakt. Und macht es in dem Kontext vielleicht Sinn, auf weitere Grenzen einzugehen? Weil du hast jetzt 25% gesagt, ne? Also Kappungsgrenze kann man entsprechend dann aushebeln durch die Zustimmung des Mieters, haben wir jetzt herausgearbeitet. Aber gibt es irgendwelche anderen Grenzen, die man beachten muss, ne? Thema Wucher, Mietpreisüberhöhung, ist das in dem Kontext?
Theoretisch ja, aber Mietpreisüberhöhung betrifft eher die Neuvermietung, eher, weil da geht's halt, also ein weiteres Kriterium ist dort die Ausnutzung einer angespannten Wohnmarktlage. Und während der Mieter schon in der Wohnung wohnt, da jetzt irgendwas, also es ist schwer konstruierbar, weil der Vermieter kann ja den Mieter auch nicht kündigen, nur weil er nicht zustimmt. Genauso beim Wucher, auch da theoretisch möglich, ja, aber auch der Wucher verlangt ein Verhältnis eines Ungleichgewichtes, ein Verhandlungsungleichgewicht, eine Art von Notlage auf Seiten des Mieters, die finde ich auch schwer konstruierbar ist, wenn der Mieter schon in der Wohnung wohnt. Ja, theoretisch möglich, aber in der Praxis äußerst unrealistisch.
Okay, dann brauchen wir ja nicht mehr Teil drauf einzugehen, um mich jetzt nicht zu verwirren hier. Das ist ja eher relevant bei Neuvermietung, ne?
Diese Themen. Richtig, richtig, ja.
Okay, und weil du das Stichwort geliefert hast, Thema Mietpreisbremse, wollen wir dazu nochmal kurz sprechen. In bestimmten Märkten in Deutschland, ne, gibt es ja die
Mietpreisbremse. Würde ich das Thema jetzt nicht aufgreifen, weil das ist ein Thema für sich, das sehr umfassend ist. Das machen wir in einem anderen Video oder Podcast. Es betrifft ja nur die Neuvermietung. Wir besprechen jetzt gerade nur die Mietanpassung im laufenden Mietverhältnis. Vielleicht nur der Satz zur Vermeidung von Verwirrung. Die Mietpreisbremse betrifft nicht Mieterhöhungen im laufenden Bestand, sondern wirklich nur die Neuvermietung.
Exakt, also genau darauf wollte ich hinaus, weil das immer wieder die Rückfrage ist, ne, die Teilnehmer auch haben, weit die Mietpreisbremse die Mieterhöhung im Bestand betrifft. Genau das wollte ich herausarbeiten.
Ganz einfache Antwort, gar nicht.
Genau. Okay, super, dann haben wir, glaube ich, allumfänglich Punkt 1, den wichtigsten aller Punkte, oder nee, zumindest wahrscheinlich den am häufigsten verwendeten aller Mieterhöhungsmöglichkeiten.
Ja, lass besprochen. Mich, sorry, ich wollte nur einen ganz kleinen Punkt noch hinterher schieben, weil die Frage kommt auch ganz häufig. Der Mieter hat ja bis zum Ende des übernächsten Monats Zeit zuzustimmen. Was passiert denn, wenn er nicht zustimmt? So die Frage vielleicht noch kurz beantworten. Ihr müsst den Mieter dann leider vorm Amtsgericht verklagen. Also es geht nicht anders. Ihr habt dann dafür 3 Monate Zeit nach quasi dem letzten Tag des übernächsten Monats. Und ihr könnt theoretisch diese Klage selbst einreichen. Aber empfehlenswert ist grundsätzlich der Anwalt. Ne? Also falls ihr euch mutig fühlt, dann findet ihr bei uns auf immocation.de/Vorlagen im Vermietervorlagenpaket, mittlerweile über 70 Vorlagen, findet ihr eine Vorlage dazu für die Mutigen unter euch. Ansonsten natürlich, euer Anwalt wird auch einen haben.
Alle aus Bodos Feder übrigens, ne? Also sehr zu empfehlen. Okay, dann haben wir jetzt alles besprochen, was es eigentlich zu wissen gilt. Ne? Das war ja schon sehr umfangreich, aber das ist ja auch Sinn des heutigen Gespräches, dass wir einen Deep Dive machen. Jetzt seid ihr fit für das erste Mieterhöhungsthema, nämlich nach der Vergleichsmiete. Kommen wir zu der Möglichkeit 2, der Mieterhöhung nach Erfolg der Modernisierung gemäß dem Paragraphen 559 fortfolgend BGB.
Vielen Dank, Musik in meinen Ohren. Genau. Auch eine schöne Mieterhöhungsmöglichkeit. Die gesetzgeberische Intention ist es auch hier, dem Vermieter einen Anreiz zu geben, dass er in Wohnraum investiert und diesen aufwertet. Natürlich gibt es da auch wieder gegenläufige Tendenzen zum Mieterschutz, weswegen die Umlage auch begrenzt wurde. Früher konnte man 11% der aufgewandten Modernisierungskosten umlegen, heute 8%. Erstmal kurz zur grundsätzlichen Berechnung. Wie funktioniert die? Ihr nehmt die gesamten Bruttokosten, die ihr für die Modernisierung aufgewendet habt, inklusive Nebenleistungen wie Planungs- und Bauleitungsüberwachungskosten, Genehmigungskosten, wenn es welche gab. Und davon rechnet ihr 8% und die natürlich nicht auf die Monatsmiete, sondern auf die Jahresnetto-Kaltmiete. Also mal angenommen, ihr habt 10.000 Euro investiert, brutto, nicht netto, bruttowert, dann könnt ihr davon 800 Euro die Jahresnetto-Kaltmiete erhöhen. Also 800 durch 12 ist dann die Netto-Kaltmieterhöhung pro Monat. So, das jetzt erstmal zum Grundsatz. Ganz wichtig ist aber zu betonen, dass es sich wirklich nur um Modernisierungskosten handelt, die erhöht werden können. Das wird vielerlei missverstanden und vielerlei werden Renovierungen und Modernisierungen nahezu synonym gedacht oder verwendet. Dem ist leider nicht so. Der Gesetzgeber wollte hier natürlich nicht die Möglichkeit schaffen, dass der Vermieter seine eigenen Instandhaltungspflichten auf dem Nacken des Mieters ausführen kann. Also wenn ihr die Wohnung nur neu streicht, Reparaturen vornehmt und vielleicht einen zerzausten alten Teppich gegen neuen austauscht, sind das selbstverständlich keine Modernisierungskosten. Dafür kriegt ihr nicht 1 Euro umgelegt. Es muss im Prinzip eine Gebrauchswerterhöhung vorliegen. Das ist der Hauptfall in Paragraph 555b, ganz einfach zu merken, 555b findet ihr eine Aufzählung, was Modernisierungsmaßnahmen sind. Hauptanwendungsfall, wie gesagt, eine Gebrauchswerterhöhung, aber auch Energieeffizienzsteigerung heutzutage immer wichtiger geworden. Überall da, wo ihr mit der Maßnahme dazu beitragt, dass das Haus energieeffizienter wird, also klassischer Fall, Dämmung von Außenwänden, oberste und unterste Geschossdecke, all das führt dazu, dass ihr eine Modernisierung habt. So. Gebrauchswertsteigerung können zum Beispiel der Einbau einer neuen Fußbodenheizung sein, wo es bisher noch keine gab, oder einer bodentiefen Dusche statt einer Duschtasse, ein größeres Waschbecken, größere Badewanne, all sowas, was den Gebrauchswert steigert. All das sind mögliche Modernisierungsmaßnahmen. Selbstverständlich auch solche größeren Maßnahmen wie der Anbau einer Balkonanlage oder eines Fahrstuhls, auch das fällt unter Modernisierung. Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele. Lass uns den Rahmen nicht sprengen. Also überall einfach, wo ihr den Wohnwert erhöht. So könnt ihr euch zusammenfassend merken. So, jetzt gibt es eine Praxishürde, die viel Berechnungskopfschmerzen bereitet. Nämlich, dass ganz oft ja ein Sammelsurium an verschiedenen Maßnahmen vorliegt, die zum einen Modernisierungsmaßnahmen darstellen und zum anderen nur einen Renovierungsaufwand oder Instandsetzungsaufwand. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr habt ältere, nicht mehr ganz dichte, zweifach verglaste Fenster aus den 80er oder 90er Jahren, die schon zum Ende, aufs Ende ihrer Lebensdauer blicken. So, und die tauscht ihr aus gegen neue, moderne, dreifach verglaste Fenster, die einen viel, viel höheren U-Wert haben, also niedrigeren U-Wert heißt bessere bessere Wärmeschutzfunktion, dann ist das selbstverständlich eine Aufwertung, weil Energieeffizienz wird erhöht. Sagt auch der BGH, es wäre jetzt falsch, dem Mieter die gesamten Kosten als Modernisierungsmaßnahme aufzuerlegen zu lassen, ohne zu berücksichtigen, dass die alten Fenster schon einen erheblichen Teil ihrer Nutzungsdauer runter haben. Und das war bisher anerkannt, dass das jedenfalls bei kaputten Bauteilen unbedingt herausgerechnet werden muss, die Kosten, die der Vermieter für die Reparatur erspart. Der BGH geht aber einen Step weiter und sagt, selbst bei nicht unmittelbar kaputten Bauteilen muss man berücksichtigen, dass sie schon einen erheblichen Teil ihrer Nutzungsdauer runter haben. Eine ganz klare Formel gibt der BGH leider nicht an die Hand. Aber im Wesentlichen, was er sagen will, ist, man müsste gucken, wie viel Zeit quasi haben die Fenster, die alten, noch auf ihrer Uhr, auf ihrer Lebensuhr. Den Teil, den kann man quasi zugunsten des Vermieters noch abziehen. Aber den restlichen Teil, der quasi verbraucht ist, multipliziert mit den Kosten für den Austausch der alten Fenster, der schlechteren, muss man von den Kosten für die neuen Fenster abziehen.
Also, aber welcher Basis? Also Austausch der alten Fenster? Welche Kosten setzt man da als Basis an?
Lass es uns griffig machen mit einem Zahlenbeispiel mit den Fenstern. Mal angenommen, ihr habt so ein altes, zweifach verglastes Fenster im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Pro Fenster würde euch der Austausch 500 € kosten, wenn es das alte Fenster wäre. So, das neue Fenster kostet 700 €. So, das alte Fenster ist, sagen wir, es hat 30 Jahre runter und man unterstellt eine Lebensdauer, auch das gibt der BGH nicht vor, das muss man im Einzelfall feststellen, aber sagen wir mal, man unterstellt eine Lebensdauer von 40 Jahren. Dann heißt es, wir haben 3/4 runter. Dann müssten wir also von diesen 500 €, die die alten Fenster kosten würden, 3/4 ansetzen. 3/4 von 500 müssten wir dann abziehen von den 700.
Genau, und das wäre dann die Basis, ne? Die Kostenbasis für die Umlage. Genau,
so die Idee des BGH. Das ist in der Praxis nicht einfach. Alleine schon die Frage, wie lange ist denn die Lebensdauer eines Bauteils und wie alt ist denn ein Bauteil schon? Bei den Fenstern seht ihr das vielleicht, im Rahmen ist oft ein Datumstempel eingestanzt, aber das wisst ihr nicht überall. Wisst ihr bei Eingangstüren, keine Ahnung, wenn ihr eine Balkonanlage erneuert oder einen Fußboden ersetzt gegen einen hochwertigen, das weiß man nicht unbedingt. Nicht überall gibt es ein Produktionsdatum. Und selbst wenn es eins gibt, ne, die Frage ist, wie viel ist die Lebensdauer, auf die man prozentual eingehen muss. So. Zum Glück hat der Gesetzgeber das gesehen und getackelt in dem sogenannten vereinfachten Verfahren. Das ist geregelt in § 559c BGB. Und dort gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen pauschal einen Betrag von 30% als Erhaltungsaufwand nur abzuziehen. Das heißt, 70% umzusetzen. Eine Voraussetzung ist, dass die Einzelmaßnahmen oder also die Maßnahmen, die man dem unterwerfen will, dem Verfahren, pro Wohnung nicht 10.000 € übersteigen. Der Gesetzgeber hat überlegt, den Betrag etwas hochzusetzen, aber ich gucke gerade, im 559c steht derzeit immer noch 10.000 € drin. Also mal angenommen, ihr tauscht Fenster aus und die Kosten für die betreffende Wohnung sind 5.000 €. Das ist immer pro Wohnung, nicht die Gesamtmaßnahme, sondern pro Wohnung. Dann könntet ihr das einfach vereinfachte Verfahren ansetzen und einfach pauschal für den Austausch 30% abziehen, also von diesen 5.000 € immer noch 70% umlegen. Wichtig ist zu beachten, dass dieses Verfahren dann in einem Zeitraum von, ich gucke nochmal, von 5 Jahren nach Zugang der Mieterhöhungserklärung keine sonstigen Modernisierungsmaßnahmen mehr vornehmen kann. Also das heißt, es ist ein bisschen so eine Einbahnstraße. Wenn ihr das vereinfachte Verfahren anwendet, dann sind euch dadurch für die nächsten 5 Jahre alle sonstigen normalen Modernisierungen gesperrt und weitere Modernisierungen im vereinfachten Verfahren halt nur noch bis 10.000 € übrig.
Okay, und wenn man jetzt sich das ausrechnet und errechnet, dass man auf die Wohnung zum Beispiel 11.500 € Kosten hat, kann man sich dann trotzdem dazu entscheiden, das Verfahren so zu machen und dann auf 10.000 zu kappen?
Ja, das geht. Genau. Das geht, weil Paragraph 1 oder Absatz 1 des Paragraphen sagt, er spricht von den geltend gemachten Kosten. Der Vermieter kann sich natürlich dazu entscheiden, nur 10.000 € geltend zu machen statt 11.500.
Genau, es kann also im Einzelfall auch relevant sein, ne? Wenn man sieht, okay, ich habe 10.500, 11.000, dann kann man sich im Zweifel dazu entscheiden, ne? Das vereinfachte Verfahren anzuwenden. Exakt. Und muss man das vereinfachte Verfahren dann auf alle Wohnungen anwenden oder kann man unterscheiden zwischen den Wohnungen?
Sehe ich nicht. Also der Paragraph scheint es nicht zu fordern. Also er bezieht sich immer auf die Wohnungen. Also nee, ich wüsste nicht, warum das so sein sollte.
Okay, also man kann dann pro Wohnung auch vielleicht entscheiden, ne? Je nachdem, was opportuner ist.
Ja, genau. Vielleicht bei den Mietern, die etwas genauer nachrechnen, bei denen vielleicht das vereinfachte Verfahren ansetzen und bei den anderen versuchen, die Berechnung selbst anzustellen, ja.
Okay, und weil es noch nicht komplex genug ist, wie sieht's aus mit gesetzlichen Vorgaben? Zum Beispiel Thema Dämmung der obersten Geschossdecke. Wie sind solche Maßnahmen zu bewerten im Rahmen der Modernisierungsmieterhöhung?
Also die Dämmung der obersten Geschossdecke ist ja eine gesetzliche Pflicht, aber das ändert nichts daran, dass es auch eine Modernisierungsmaßnahme ist. Also auch wenn man verpflichtet ist zu einer Maßnahme, kann man trotzdem die Modernisierungsumlage geltend machen.
Genau, also das heißt nicht, dass man das dann abziehen muss, ne? Man kann das trotzdem geltend machen. Okay, sehr gut. Und was empfehlen wir für alle, die das umsetzen wollen? Rechtssicher zumindest, wahrscheinlich auch die Vorlage, ne? Da hast du alles
herausgearbeitet. Genau, lass uns ganz kurz auf die Formalia eingehen. Hier gibt es ein zweistufiges Verfahren bei Modernisierungsmieterhöhungsrecht. Zuerst müsst ihr die Maßnahme ankündigen. Und zwar 3 Monate vorher, bevor ihr sie beginnen wollt, müsst ihr sie ankündigen und dabei auch Daten, also Angaben machen zu. Ich gucke in Paragraph 559, es steht in einem Paragraphen drin, dass ihr da auf jeden Fall die Dauer, die Art der Maßnahmen und auch die voraussichtliche Modernisierungsumlage angeben müsst und damit zusammenhängt die Kosten, ne, für die Maßnahme. Das müsst ihr dem Mieter transparent mitteilen in dem Ankündigungsschreiben. Ganz oft passiert es in der Praxis, dass das versäumt wird. Dieses Ankündigungsschreiben erfolgt nicht oder erfolgt zu spät oder erfolgt nicht hinreichend genau. Heißt es, dass ihr dadurch die Mottoumlage nicht mehr umsetzen könnt? Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Hier gibt es keinen strafenden Charakter. Ihr könnt dann immer noch die Mottoumlage durchführen, aber erst 6 Monate später. Das ist nämlich das zweite die zweite Stufe ist dann die Geltendmachung der höheren Miete nach Abschluss der Maßnahmen. Also ihr habt erstes vor Maßnahmen habt ihr das Ankündigungsschreiben und nach Abschluss der Maßnahme habt ihr das Modernisierungsmieterhöhungsverlangen. So, und die Frage ist, zu wann könnt ihr die Mieterhöhung verlangen? Normalerweise auch hier wieder Beginn des 3. Monats nach Zugang dieses Schreibens, aber 6 Monate kriegt ihr als Strafe on top, wenn ihr vorher nicht ordnungsgemäß angekündigt habt. So, und das ist aber für die Mieterhöhung an sich relevant. Es ist ganz wichtig, trotzdem das Ankündigungsschreiben sauber formuliert dem Mieter zukommen zu lassen. Ich habe jetzt übrigens den Paragraphen gefunden, es ist Paragraph 555c BGB.
Ja.
Also 3x5 wieder und C. Das ist ganz wichtig, das zuzuschicken, weil wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr keine Duldungspflicht auf Seiten des Mieters. Also theoretisch könntet ihr dann vor verschlossener Tür stehen, wenn ihr Fenster austauschen wollt und der Mieter hat keine Pflicht, euch reinzulassen. Die hat er sehr wohl, wenn ihr ordnungsgemäß angekündigt habt. Wenn ihr sauberes Schreiben zugeschickt habt, 3 Monate vorher und der Mieter weigert sich dann habt ihr zum einen einen gerichtlich einklagbaren Duldungsanspruch und zum anderen mögliche Schadensersatzansprüche, falls der Mieter euch dann die Tür nicht aufmacht. Also okay. nehmt das Schreiben bitte ernst, sowohl das Einkündigungsschreiben als auch das Modernisierungsumlageschreiben danach.
Okay, also man muss trotzdem aber differenzieren, ne? Einmal ist ja die Ankündigung, die wichtig ist, damit der Mieter die Maßnahmen duldet.
Ja.
Und das andere ist dann die Ankündigung der Umlage an sich. Wenn man die versäumt, ist es zum Glück noch nicht so, dass man dann keine Kosten umlegen kann, sondern dann eben nur später. Sodass einfach, ne, du empfiehlst und wir empfehlen, das vorab zu berechnen, rechtzeitig anzukündigen und in einem Schreiben dann die Berechnung zu machen und die Ankündigung zur Duldung.
Ja.
Und dann kann man das auch schneller umsetzen nach erfolgter
Maßnahme. Genau, und mal die Juristerei außen vor gelassen, ihr sammelt auch keine Pluspunkte beim Mieter, wenn ihr ihm sagt, nächste Woche tauschen wir die Fenster aus. Also allein, dass der Mieter sich darauf einstellen kann, allein damit er da ist, falls er irgendwo was aufmachen muss, empfiehlt es sich, das zu machen, einfach, dass er sich darauf einstellen kann. Je länger der Mieter Vorlauf hat, desto besser. Ja, und wie eben schon gesagt, falls ihr unsicher seid, also im Vermietervorlagenpaket findet ihr sowohl für die Ankündigung als auch für die Modernisierungsumlage eine Vorlage.
Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle sinnvoll ist, aber ich frage dich mal, kann man über die Basis jetzt hier sprechen? Also kann man immer eine Modernisierungsumlage machen? Die Antwort ist nein. Was muss man beachten, um überhaupt eine Modernisierungsumlage machen zu dürfen? Welche Art der Miete muss vorher vereinbart sein oder eben auch nicht?
Ja, du sprichst wahrscheinlich, du zielst wahrscheinlich ab auf die nächsten 2 Mieterhöhungsmöglichkeiten, die wir besprechen wollen, nämlich die Staffel- und Indexmiete.
Genau.
Nehme ich mal an.
Exakt.
Genau, also das auf jeden Fall. Das ist auch bei der ersten Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete schon zu prüfen. Also Können wir ja gleich überleiten zu. Wenn ihr eine Staffelmiete oder eine Indexmiete vereinbart habt, dann sperren diese grundsätzlich alle anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten. Also ihr könnt dann nicht mehr nach Modernisierungsmaßnahme umlegen und ihr könnt nicht mehr auf den Mietspiegel euch beziehen.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Die besprechen wir jetzt, ne? In den nächsten Punkten Staffel- und Indexmieten. Ja. Aber das kann man eben nur machen, wenn man vorher also keine Index- oder Staffelmieten vereinbart hat, diese Umlagen. Ja. Sodass man auch strategisch gut überlegen muss. Ne? Das ist das Wichtige, wie man ein Haus entwickelt. Wenn man weiß, man wird Modernisierungsmaßnahmen treffen in den nächsten Jahren, die umlagefähig sind, ja, sollte man wahrscheinlich keine Staffel- und Indexmieten vereinbaren, da man sonst nicht umlegen kann. Oder wie würdest du sagen?
Kommt drauf an. Ich würde sagen, das kommt drauf an, wie gewichtig die Maßnahmen sind. Da muss man einfach eine Berechnung anstellen. Und bei, also jedenfalls bei den Mottumlagen kann man ja mit Annahmen arbeiten. Man kann ja ungefähr den Umfang der geplanten Maßnahmen absehen und ungefähr berechnen und dann mit 8% multiplizieren, eventuell unter Abzug von Erhaltungsaufwand und schauen, was an mehr Miete rauskäme. So bei sehr umfassenden Maßnahmen, wenn man vorhat, Balkone, einen Fahrstuhl und einen Dämmung anzubauen, ja, dann ja, kann da eine ganz gute Umlage rauskommen. Wenn es aber nur kleinere Maßnahmen sind, macht es eventuell trotzdem Sinn, eine Staffel oder Indexierung aufzunehmen, weil diese fürs ganze Mietverhältnis oder zumindest einen wesentlichen Teil des Mietverhältnisses vereinbart werden können, während diese Mottumlage ja nur einmalig erfolgen kann.
Genau, genau. Okay. Ja, ich wollte nur sagen, das werden wir gleich genauer verstehen im Thema Staffelindex und vielleicht beim Index nochmal drauf zu sprechen kommen, ne, wann es überhaupt sinnvoll ist, dann einen Index zu machen. Aber das war mir noch wichtig zu dem Thema, ne, die Basis überhaupt zu verstehen, wann man die Mottumlage machen kann.
Thema sehr umfassende Maßnahmen. Ich will noch einen Punkt ergänzen zur Mottumlage. Die ist nicht in beliebiger Höhe möglich. Auch da gibt es eine Kappungsgrenze, aber nicht die vorhin genannte, sondern eine eigene. Die ist in § 559 Absatz 3a BGB geregelt. Hiernach darf die Miete aufgrund einer Mottumlage sich um maximal 3 € pro Quadratmeter erhöhen. Und zwar innerhalb von 6 Jahren. Innerhalb von 6 Jahren darf die Miete maximal um 3 € steigen. Wenn die Ausgangsmiete, die ihr habt, unter 7 € liegt pro Quadratmeter, dann sogar nur maximal 2 € innerhalb von 6 Jahren. Bitte das noch berücksichtigen, wenn man besonders große Eingriffsmaßnahmen in das Haus plant. Man muss natürlich schon sehr viel tun, um auf 3 € zu kommen. Bei 2 € kann man aber schon landen, wenn man sehr viel an der Gebäudehülle und sonstigem vorhat. Das bitte auch berücksichtigen bei der Modernisierungsplanung.
Genau, das ist kein einfaches Thema, ne? Wie man auch merkt beim Reden. Richtig. Das ist durchaus etwas komplexer. Das heißt, da sollte man sich schon gute Vorlagen besorgen und im Internet vorher einlesen für die genaue Berechnung. Am Ende, wenn wir alle Maßnahmen durchgegangen sind, werde ich nochmal die Frage stellen, da wird es wahrscheinlich nochmal klarer werden, was du empfehlen würdest, ne? Wenn wir ein Mehrfamilienhaus kaufen, wie wir die Mieterhöhungsmöglichkeiten strategisch planen. Absolut. Und dann wird das Thema auch nochmal mit einspielen, ne? Aber wenn du nichts zu ergänzen hast, würde ich jetzt gerne überleiten zum dritten Punkt, nämlich die Staffelmiete nach § 557a BGB. Was gibt's denn da zu beachten? Wie funktioniert das?
Martinus, wir sprudeln heute die Paragraphen förmlich
heraus. Ich muss auch zugeben, ich habe auch deine Vorlage, wo die Paragraphen alle genannt sind. Das ist heute einfach.
Wie, die hast du noch nicht auswendig gelernt?
Klar, also, man muss dazu sagen, Bodo lernt gerne Telefonnummern mit Paragraphen auswendig oder merkt sich Telefonnummern durch Paragraphen. Kleiner Fun Fact nebenbei.
Ja, naja, es ist halt so. Und durchs Jurastudium brennen sich ein paar Paragraphen einfach ein.
Genau.
Genau, lass uns zur Staffelmiete kommen. Die Staffelmiete ist ein sehr, sehr schönes Tool, um schon im Vorfeld Transparenz reinzukriegen. Was heißt im Vorfeld? Anders als die eben genannten Mieterhöhungsmöglichkeiten muss die Staffelmiete vereinbart sein. Vereinbart heißt entweder bei Mietvertragsschluss vereinbart ihr sie oder später, das kann man auch nachholen. Jedenfalls muss sie vorher vereinbart sein. Ganz wichtig. So, und die Staffel, aber das kann nicht beliebig aussehen, diese Vereinbarung, sondern das Gesetz gibt ein relativ enges Korsett vor, wie diese Vereinbarung aussehen kann. Und hier wird Transparenz mit einem großen T geschrieben. Die Vereinbarung bezüglich der Mieterhöhung muss sich auf klare Eurobeträge beziehen und auf am besten klare Zeiträume. Die Zeiträume zwischen den einzelnen Staffeln dürfen auf keinen Fall kürzer als 1 Jahr sein. Und die Eurobeträge dürfen sich nicht aus einer Quadratmeterberechnung ergeben. Also man kann nicht schreiben 20 Cent pro Quadratmeter mehr und auch keine Prozentbeträge. Man kann nicht sagen, zum 1.1.27 oder jetzt besser 28, 3% mehr. Das geht auch nicht. Die Idee ist, es muss für den Mieter maximal transparent sein, wie viel mehr Miete er jetzt zu welchem Zeitpunkt zu zahlen hat. Es gibt dafür im Staffelmietrecht keine klaren Begrenzungen. Zum einen nicht, wie lange man diese Staffelvereinbarung aufsetzen kann, also über wie viele Jahre sich die Miete erhöht. Und zum anderen nicht bezüglich des Betrages. Aber die Beschränkung kommt indirekt durch die Mietpreisbremse. Weil bei der Staffel gilt die Mietpreisbremse dann zum jeweiligen Zeitpunkt der neuen Staffel immer wieder aufs Neue. Also ihr werdet, selbst wenn ihr mit einer cleanen Miete startet, die Mietpreisbremse einhält, müsst ihr in 2 Jahren, wenn eine Staffel weit hochgeht, müsst ihr trotzdem wieder prüfen, ob die dann geltenden Vorgaben der Mietpreisbremse eingehalten werden. Deswegen, also man kriegt die Mietpreisbremse nicht durch die Staffelmiete ausgehebelt, aber sie kann trotzdem ein schönes Tool sein, vor allem in Gegenden, wo die Mietpreisbremse nicht gilt, um Transparenz für beide Seiten herzustellen, weil dann sowohl der Mieter als auch ihr genau wisst, wie sich die Miete in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Und wenn es keine Mietpreisbremse gibt und man davon ausgeht, dass keine kommen wird, woran ist man bei den Staffelbeträgen gebunden? Also kann man beliebig jedes Jahr um 100 Euro erhöhen oder worauf muss man achten?
Also theoretisch gibt es auch hier die äußeren Grenzen der Mietpreisüberhöhung und des Mietwuchers, aber da kommen auch diese vorhin genannten zusätzlichen Einschränkungen ins Spiel, das in der Praxis nicht so relevant machen.
Okay, also ich denke, in der Praxis muss man sich merken, dass man keine, was man ja eh nicht tun sollte, keine Notsituation des Mieters ausnutzt.
Ja, ne? Klar.
Das ist immer wieder das Kriterium, was ich dazu höre. Das heißt, Wenn man ganz normal mit dem Mieter kommuniziert, keine Notsituation klar ist, dass der Mieter gerade obdachlos ist, ne, zum Beispiel dringend Wohnraum irgendwie braucht, und du sagst, ja, du bekommst den Wohnraum nur, wenn du diesen Vertrag unterschreibst, was ja eh niemand tun sollte, dann kommt das ja auch nicht zum Tragen. Das heißt, die einzige Grenze ist dann die Miethöhe, wo der Mieter vielleicht ausziehen würde, ne? Wenn man sich überlegt, okay, wenn man jetzt es schafft, sogar einen Mieter dazu zu bekommen, 100 Euro pro Jahr zu unterschreiben, dann würde der Mieter wahrscheinlich irgendwann ausziehen, weil er oder sie sieht, ne, dass Vergleichswohnraum günstiger am Markt ist. Und das ist dann wahrscheinlich eher die Begrenzung, ne,
in der Praxis. Das ist eher die Grenze, genau. Der Mieter sieht ja, bevor er den Mietvertrag unterzeichnet, sieht er ja die Auflistung, muss er sehen. Und naja, wenn es ihm zu stramm ist, dann wird er es halt nicht unterzeichnen, genau.
Okay, also zusammengefasst eher in Gegenden ohne Mietpreisbremse und ohne mit nicht angespannten Wohnungsmärkten, ne, relevant.
Ja.
Thema. Okay. Wenn du nichts hinzuzufügen hast, können wir eigentlich direkt zum aus meiner Sicht interessanteren Mieterhöhungspunkt kommen, nämlich Punkt 4, Indexmiete nach § 557b BGB.
Genau. Ich hätte was zuzufügen, aber das betrifft auch die Indexmiete, deswegen lass es jetzt im Zusammenhang besprechen. Es ist nämlich eine Frage, die du mir sehr gerne stellst, nicht nur einmal, nämlich die Frage, in welcher Form die Staffel- oder Indexmiete vereinbart sein soll. Anders als alles, was wir vorhin besprochen haben, also Mieterhöhungsrecht, ist der Gesetzgeber relativ entspannt, da reicht die Textform, übrigens auch bei den Mod-Ankündigungen, aber nicht bei der Staffel und bei der Indexmiete. Hier hat sich der Gesetzgeber immer noch nicht dazu durchringen können, auf das Schriftformgebot zu verzichten. Sowohl die Staffel als auch die Indexmietvereinbarung muss also in Schriftform geschlossen sein, damit sie wirksam ist. So, was heißt das jetzt, wenn die im Mietvertrag schon enthalten sind? Naja, dann muss eben der Mietvertrag in Schriftform geschlossen werden.
So. Und das ist die Frage, die ich immer wieder stelle, ne, um zu präzisieren, weil ich das einfach nicht fassen kann, dass man gezwungen wird, heutzutage immer noch diesen Mietvertrag in Schriftform, also das heißt in originaler Unterschrift, ne, mit originaler Unterschrift.
Genau, und zwar auf dem gleichen Vertragswerk, also auf der gleichen physisch ausgedruckten Vertragsurkunde müssen beide Parteien unterzeichnen. Wichtig, wenn es auf einer Seite oder auf beiden Seiten mehr als eine Person sind, dann auch alle Personen. Wichtig, wenn es ein Vertreter ist, dann muss transparent ausgewiesen werden, dass dieser Vertreter, also wer er ist namentlich und dass er in Vollmacht für den Vermieter handelt, auch das muss dann transparent drinstehen.
Genau, und das ist so eine innere Wiedervorlage bei mir, gefühlt einmal im Quartal, wo ich mich aber frage, ob das sich geändert hat, weil ich das einfach nicht akzeptieren will, dass man das immer noch im Schriftform erfordern ist.
Naja, und du fragst dann zu Recht auch, was ist denn so mit modernen digitalen Unterschriftenanbietern wie Adobe Sign oder ähnlichem, DocuSign, was auch immer. Die Frage ist berechtigt, das für sich genommen reicht aber noch nicht. Man kann die Schriftform zwar, eine vertragliche Schriftform zwar ersetzen durch eine elektronische Form, aber elektronische Form ist eben nicht einfach nur so eine digitale Unterschrift, die heutzutage jeder per Copy-Paste auf jedes Dokument draufsetzen kann, sondern es muss eine qualifizierte elektronische sein. Also als die exakten technischen Details, damit habe ich mich bisher auch noch nicht befasst. Ich habe mir nur für mich mitgenommen, dass das eine relativ hohe Hürde ist. Sowohl Mieter als auch Vermieter müssten da irgendwo sich mal registriert haben, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Stichwort, damit sie eine qualifizierte elektronische Unterschrift setzen können. Also bei dem Regelfall, bei einem Mieter, der jetzt nicht mit elektronischem Geschäftsverkehr betraut ist im Alltag, wird es vermutlich zu mehr Aufwand führen, die elektronische Unterschrift einzuholen, als einfach ihn unterschreiben zu lassen.
Genau, wenn jemand da im Thema steckt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare bei YouTube, die technischen Details, wenn es da eine sinnvolle Möglichkeit gibt. Also wir bleiben da auch nah dran, zumindest ich, weil mir das wichtig ist, dass wir das nicht bekommen. Okay, ja. Aber das zum Schriftform erfordern ist, danke für die Präzisierung. Und jetzt zur Indexmiete an sich, was ist da zu beachten?
Genau, Indexmiete ist das zweite Tool, das man im Vorfeld vertraglich vorsehen kann, damit man nicht auf die heute zuerst und als zweites besprochene Mieterhöhungsmöglichkeiten sich verlassen muss, sondern man kann im Vertrag auch schon vorsehen, dass sich die Miete im Laufe der Jahre anpasst. Und zwar wie? Gemäß der prozentualen Anpassung des Verbraucherpreisindexes vom Statistischen Bundesamt. Klingt sehr schwierig, ist aber im Prinzip einfach die Verbraucherpreisinflation gemeint. Einmal jährlich könnt ihr die Miete nach oben anpassen, aber der Mieter auch nach unten. Wenn er aufmerksam ist, gut, deflationäre Zeiten sind in den letzten Jahren ja sehr selten gewesen, es ist eher inflationär, aber wie gesagt, nur im gleichen prozentualen Verhältnis. Ihr findet auf der Seite vom Statistischen Bundesamtes den Verbraucherpreisindex. Am besten schaut ihr euch die monatlich herausgegebenen Punktewerte an und dann berechnet ihr einfach per Dreisatz die Mieteanpassung. Also mal angenommen, ihr findet für heute, ich glaube für Januar müsste der Punktewert, wenn er rausgekommen ist, ungefähr 122,7 sein, bezogen auf den Basiswert 2020, Anfang 2020. Das ist der 100er Wert, wurde einfach so festgelegt vom Bundesamt. Heute, wie gesagt, 122,7. Mal angenommen, ihr vermietet heute mit diesem Wert und im nächsten Jahr, Januar, ist der Wert gestiegen auf 131,7. So, dann würdet ihr die Mieteanpassung einfach mit der Formel vornehmen, aktuelle Miete mal 131,7 durch 128,7 oder 29, weiß ich gerade, also auf jeden Fall Wert neu durch Wert alt, genau.
Ja, genau. Ich glaube, du hast einen anderen Wert genannt eben. Ja. Okay. Was ist zu beachten eben gerade bei, erste Rückfrage, wann würdest du die Indexmiete empfehlen? Wann macht es Sinn, mit Index zu vermieten?
Ja, genau, das ist eine sehr, sehr praxisrelevante Frage. Wann macht es Sinn? Also, was ich definitiv empfehlen würde, ist, dass man sich intensiv gedanklich auseinandersetzt bei jeder Neuvermietung, ob man eine Staffel- oder Indexmiete einbaut im Vertrag. Dass man das nicht einfach offen lässt. Denn man hat ganz oft die Situation, dass man, wenn man eine Wohnung frisch renoviert hat, auf den Markt wirft und neu vermietet, deutlich über dem Wert eines Mietspiegels liegt, also über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Gleichzeitig hat man auch im Regelfall keine größeren Modernisierungsmaßnahmen mehr vor. So, das bedeutet, wenn man diese Situation hat, würde es dazu führen, dass man im Worst Case über Jahre die Miete nicht erhöht bekommt. Und da helfen halt die Staffel- oder Indexmiete ab. So, damit sollte man sich unbedingt befassen. So, ganz wichtig ist, beides geht nicht. Also auf keinen Fall könnt ihr die Staffelung noch indexieren. Also ihr müsst euch entscheiden, bitte nur Staffelmiete oder Indexmiete. So, und jetzt, wenn die Frage ist, was nimmt man davon? Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Woran man glauben muss, ist Inflation. Wenn man für die nächsten Jahre eher an eine anziehende, höhere Inflation glaubt oder sich einfach von sehr weit davon galoppierenden Inflationen, wie die letzten 5 Jahre gesehen wurde, schützen will, dann ist die Indexmiete, finde ich, ein gutes Mittel der Wahl. Wenn man daran jetzt nicht so sehr glaubt und glaubt, die Inflation wird sich jetzt für die nächsten 10 Jahre zum Beispiel wieder bei 1-2% pro Jahr einpendeln, dann könnte man vielleicht an die Staffelmiete denken und etwas höhere prozentuale Mieterhöhungen, bitte wichtig, natürlich nicht Prozente reinschreiben, sondern Eurobeträge, aber für euch berechnet in Prozenten, einbauen, um euch für die nächsten 10 Jahre eine Mieterhöhungsmöglichkeit zu geben. Martin, wir sind ja sehr große Freunde der Indexmieter, einfach damit wir uns darüber keine Platte mehr machen müssen und dass wir einfach eine mögliche Berechnungsmöglichkeit für Mieterhöhungen im Bestand haben. Und ja, mittlerweile jede Neuvermietung geht mit Indexmieter raus. Bei uns ist aber jetzt nicht, bitte nicht als Message mitnehmen, das ist die einzig wahre Möglichkeit für Mieterhöhungen. Die Empfehlung ist aber, bitte dringend damit auseinandersetzen.
Ja, genau, exakt. Und lass uns nochmal da genauer einsteigen in das genaue Vorgehen. Wir haben also jetzt neu vermietet. Erste Frage, das hast du ja gerade bei der Staffelmiete schon erklärt, aber worauf ist hier zu achten bei der Miete überhaupt, selbst wenn wir indexieren, bei der Anfangsmiete? Du hast jetzt eben gesagt, Mietwucher, Mietpreisüberhöhung ist selten relevant, aber wie sieht's hier aus mit der Mietpreisbremse?
Naja, für die Anfangsmiete gelten die natürlich auch. Also das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Aber die Mieterhöhungen sind hier auf jeden Fall, die sind hier keine Einschränkungen unterworfen nach derzeitiger Gesetzeslage. Also hier ist es noch entspannter als bei der Staffelmiete. Da könnte es sein, dass die Staffelmieterhöhungen zu stramm sind. Bei der Indexmiete überhaupt kein Problem. Da sagt der Gesetzgeber, es wirkt dadurch fair und ausgeglichen, dass an den Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt, also einer neutralen Instanz, angekoppelt wird. So, dass es wird noch besser an Orten, wo die Mietpreisbremse gilt. Denn die Mieterhöhungen durch die Indexierung sind nicht mal der Mietpreisbremse unterworfen. Nur die Ausgangsmiete. Also die Ausgangsmiete, wenn die verstoßen hat gegen die Mietpreisbremse, wird natürlich nicht geheilt durch eine Indexmieterhöhung. Aber zumindest die prozentuale Steigerung, die kann euch keiner mehr nehmen.
Genau, darauf wollte ich hinaus, weil ich finde das schon sehr relevant, auch beim Thema Mieterhöhung, das zu verstehen, ne? Dass man am Anfang durchaus sich an die Mietpreisbremse halten muss. Aber dadurch quasi, kann man sagen, die Mietpreisbremse aushebelt bei weiteren Mieterhöhungen. Ne? Und diese Option hätte man nämlich eben nicht bei der normalen BGB-Vermietung. Und deswegen macht das häufig Sinn, ne? Gerade an hochpreisigen Märkten, wenn man schon wirklich bei Mietspiegel plus 10% vermietet, bei der Mietpreisbremse, da zu indexieren. Da wird es ja viel einfacher bei der Folgemieterhöhung, ne, in den nächsten Jahren.
Genau. Also ob man sich an die Mietpreisbremse halten muss und was da zu beachten ist, ist nochmal ein Thema für sich. Ob das jederzeit Sinn macht, sich sklavisch dran zu halten, lass uns das Thema hier nicht aufmachen, aber ich würde sagen, ist Case by Case zu bewerten.
Ja, genau. Also das würde jetzt zu tief gehen. Das können wir nochmal im separaten Podcast aufnehmen, weil es ein spannendes Thema für sich, ne? Okay. Und wir hatten auch schon das Thema Schriftverfordernis kurz besprochen, aber nochmal abschließend, wenn wir jetzt neu vermieten zum Beispiel oder jetzt eine Miete auch im Bestand indexiert haben, wie sieht konkret die Mieterhöhung aus? Alle 12 Monate kann man die Miete erhöhen, muss man nicht, kann man aber. Wie sieht dann konkret das Vorgehen aus? Wie setzt man die Mieterhöhung um?
Richtig. Bei der Staffel ist es weniger problematisch. Da steht es ja schon im Vertrag. Da muss man maximal den Mieter dran erinnern. Bei der Indexmiete muss man diese Mieterhöhung aber per Textform geltend machen. Also die Vereinbarung muss schriftlich sein, die Geltendmachung der Erhöhung dann aber nur Textform. Also im Prinzip muss dem Mieter die Berechnung offengelegt werden mit den Verbraucherpreisindizes von heute und damals. Und die Berechnungsmethode mit einer neu ausgerechneten Kaltmiete. Also die Verbraucherpreisindexpunkte, die müsst ihr euch immer ziehen vom jeweiligen Monat, vom Statistischen Bundesamt. Für die Vorlage der Berechnung an sich, ihr könnt es erraten, auch da findet ihr natürlich, weil sehr praxisrelevant, eine im Vermietervorlagenpaket.
Genau, und jetzt noch eine sehr praxisnahe Rückfrage. Was passiert, wenn jetzt jemand zuhört, in den Mietvertrag schaut, im Bestand eine Wohnung hat und herausfindet, okay, ich habe eine Indexmiete, oh nein, aber ich habe seit 3 Jahren nicht die Miete erhöht.
Ja.
Was passiert dann? Bin ich dann gebunden irgendwie an irgendwelche Grenzen? Wie ist dann konkret das Vorgehen?
Sehr gute Frage. Zum Glück nicht. Es ist von den meisten Gerichten anerkannt, dass auch nach so langem Zeitablauf die Erhöhungsmöglichkeit nicht verwirkt ist, sondern der Vermieter dann das volle Delta geltend machen kann. Also Zahlenbeispiel, mal angenommen, 2021 kam es zum Mietvertragsschluss mit Indexierung. Da war der Punktewert knapp über 100. Sagen wir jetzt irgendeine Zahl, 103. Und heute ist es 123. Dann kann man diese vollen 20 Punkte Unterschied, also knapp 20%, kann man dann tatsächlich in einem Wisch geltend machen. Hier gilt auch nicht die Kappungsgrenze oder irgendeine sonstige Beschränkung. Der Mieter ist ja quasi nicht im Nachteil. Weil was nicht geht, ist diese Mieterhöhung rückwirkend geltend zu machen. Also ich kann jetzt nicht zum Mieter kommen und sagen, lieber Mieter, sorry, ich habe 22 vergessen, da hätte ich ja schon eine erste Erhöhung geltend machen. Das mache ich jetzt rückwirkend, bitte zahl mir die Mieten nach seit 22. Das geht natürlich nicht, sondern ab jetzt erst wieder der 3. Monat nach Zugang dieses Schreibens. Das heißt, dadurch ist der Mieter schon nicht benachteiligt. Er hat dadurch quasi schon gewonnen, dass er die letzten 3 Jahre nicht mehr Miete zahlen musste.
Und gibt es dann ein Zustimmungserfordernis des Mieters?
Nee, zum Glück nicht. Das muss nur einseitig geltend gemacht werden.
Genau, anders als bei BGB, ne? Da gibt es eben dieses Zustimmungserfordernis.
Bei, stimmt, das haben wir nicht besprochen, bei der Mod-Umlage, bei der Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete, da haben wir es besprochen, ne, wenn die Zustimmung nicht kommt, muss er verklagt werden. Bei der Mod-Umlage nicht, auch da einseitiges textliche Ankündigung und die neue Miete gilt einfach. Genauso beim Index.
Ja, genau. Und bei der Staffel ist es eben so, dass man kein Schreiben schreiben muss. Ne? Da sind ja Staffeln vereinbart. Genau. Das heißt, da kommt automatisch ein Verzug,
exakt,
wenn man zahlt. Aber in der Praxis ist es so, dass man trotzdem ein Schreiben rausschickt, ne? Um den Mieter zu erinnern.
Wenn er nicht zahlt, ja.
Mhm. Wenn er nicht zahlt, genau. Ja. Okay, das ist also, ja, das sind die vier gängigsten Formen gewesen der Mieterhöhung. Und jetzt kommen wir zu der fünften und letzten für heute. Die haben aber viele vergessen, ne? Weil viele denken immer nur an die ersten vier Möglichkeiten oder sogar nur an drei, nämlich an die Ortsüblichkeit, an Staffelmiete, Indexmiete. Da gibt es ja noch die Mod-Umlage. Und jetzt kommt eine sehr gute Möglichkeit, nämlich die einvernehmliche Mieterhöhung nach § 557 Absatz 1 BGB. Das ist eine gute Möglichkeit, ne, die sich da für uns als Investoren eröffnet. Was kannst du uns dazu
sagen? Genau, also der Paragraph, den du eben genannt hast, sagt im Prinzip nur das, was das BGB an sich grundsätzlich im Hintergrund zu laufen hat, nämlich gibt den Grundsatz der Vertragsfreiheit wieder. Grundsätzlich können sich zwei geschäftsfähige Personen ja bezüglich allem vertraglich einigen, auf was sie sich gerade einigen wollen. Das Mietrecht enthält natürlich sehr viele Durchbrechungen dieses Grundsatzes, aber nicht an dieser Stelle. Paragraph 557 betont, dass es im laufenden Mietverhältnis möglich ist, für Vermieter und Mieter sich über eine neue Miethöhe zu einigen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, diese freie Einigung, weil der Gesetzgeber hier auch keine weiteren Einschränkungen vorsieht bezüglich der Einigung. Also er sagt, dem Mieter, wenn er in der Wohnung wohnt, ist er nicht mehr so schutzbedürftig. Und wenn er einer Vereinbarung zustimmt, die deutlich höher ist als das, was der Vermieter eigentlich von ihm einseitig verlangen dürfte, dann ist das sein Problem in Anführungsstrichen. Also es gibt keine Kappungsgrenzenvorgabe, es gibt kein Formerfordernis, also hier auch kein Schriftformerfordernis, es gibt keine Fristvorgaben, gibt keine Begründungsvorgaben, sondern Mieter und Vermieter können sich jederzeit an einen runden Tisch setzen und eine neue Miethöhe vereinbaren.
Okay, das heißt, ich als Vermieter kann eben zum Mieter hingehen, ne, mich hinsetzen, einfach mal ein Sofagespräch führen und sagen, lieber Mieter, ich bin zum Beispiel ein neuer Eigentümer oder ich bin schon mehrere Jahre Eigentümer der Immobilie und wir müssen mal über die Miethöhe sprechen, unabhängig von den eben besprochenen Mieterhöhungsmöglichkeiten kann man dann auch sagen, okay, pass auf, ich brauche die und die Mieterhöhung und dann, wie läuft das in der Praxis ab? Was muss man beachten, was muss man machen, um das dann wirksam zu vereinbaren? Wir nähern uns gleich der Frage, warum der Mieter dem zustimmen sollte überhaupt, ne, eine Einvernehmlichkeit, aber mal angenommen, er stimmt zu oder sie, wie kann man das jetzt rechtssicher vereinbaren?
Wie gesagt, keine Formvorgaben, also Rechtssicherheit ist im Prinzip, zwei Punkte sind wichtig, einmal Beweissicherheit, deswegen ist es immer empfehlenswert, das schriftlich zu machen. Also wenn man vor Ort sitzt, dann wirst, glaube ich, auch du nicht den Laptop rausholen und den Mieter dazu zwingen, es am Computer zu unterschreiben, sondern da wird man es einfach wirklich auf dem Blatt Papier machen. Und zum anderen sollte es klar formuliert sein. Also sollten kleine Unklarheiten bei dem Aufsetzen der Vereinbarung bestehen. Auch hier haben wir natürlich selbstverständlich Vorlagen für eine anlasslose Mieterhöhung oder eine, was man auch oft machen kann, ist, können wir gleich zu überleiten, anlässlich einer Modernisierung oder Renovierung, die man für den Mieter tut, auch dafür. Und da ist vielleicht ein bisschen mehr zu regeln. Bei der Anlasslosen kann es im Prinzip ein aus drei Paragraphen bestehende Vertragsvorlage sein. Wichtig ist, dass man diese am besten schon mitnimmt zum Mieter und vor Ort unterschreibt. Ich nehme jetzt eine Frage vorweg, die du wahrscheinlich hast. Fühlt sich der Mieter dann nicht vielleicht überrumpelt und kann er dann nicht mehr rauskommen? Mag sein, also das muss man halt mit ihm eindeutig und offen kommunizieren. Wenn er sich überrumpelt fühlt, davor wird er geschützt vom Verbraucherwiderrufsrecht. Geht bitte davon aus, dass ihr in den Verbraucherwiderruf reinfallt, wenn ihr als Vermieter zum Mieter nach Hause geht und dort eine Mieterhöhung unterzeichnet. Weswegen es sich empfiehlt, den Mieter über sein Widerrufsrecht zu belehren. Dann hat er 2 Wochen Zeit, um die vertragliche Vereinbarung zu widerrufen. Dagegen könnt ihr auch nichts machen, ist ja auch okay so. Dennoch ist dieses Vorgehen aus unserer Sicht sinnvoller, als mit dem Mieter erstmal unverbindlich zu sprechen und ihm später eine Vertragsvereinbarung zuzuschicken, weil dann ist der Widerstand größer oder da ist es einfacher für ihn, einfach nichts zu machen, als später den Widerruf zu erklären.
Okay, und um es nochmal kurz zusammenzufassen und zu präzisieren, weil ich glaube, das wird selten irgendwo genauso behandelt. Ich kann also zum Mieter gehen, ein Gespräch suchen, eine gute Lösung finden. Dazu kommen wir gleich nochmal vielleicht, wie und warum. Könnte aber theoretisch, du sagst, ich hole den Laptop nicht raus, aber ich könnte mein iPad rausholen und eine PDF-Vorlage haben mit einem Unterschriftenfeld.
Klar.
Wo der Mieter unterschreibt.
Ja.
Und jetzt ganz präzise, muss ich dem Mieter eine ein Exemplar des Vertrages dalassen, inklusive Widerrufsbelehrung?
Ja. Musst du, für die Widerrufsbelehrung, ja. Also du müsstest ihm das am besten, bevor der Mieter unterschreibt, muss er auch die Widerrufsbelehrung sehen, also dann am besten noch ihm schicken, dass er es auch bei sich auf dem Laptop aufmachen kann.
Genau, also wenn man es digital haben will, muss man das per E-Mail, ne, dem Mieter wahrscheinlich schicken.
Ja.
Deswegen sagst du, praxisnäher eigentlich das ausgedruckt mitzubringen.
Ist der übliche Weg, ist irgendwie entspannter, als mit viel Technik zu hantieren.
Genau, und dann hast du eine Vertragsvorlage, im besten Fall eben dann ausgedruckt, mit Widerrufsbelehrung, wenn du dich dazu entscheidest. Da muss dann der Mieter unterschreiben. Du als Vermieter musst du da auch unterschreiben oder nicht?
Ja, klar, klar.
Das ist eine Vereinbarung, ne?
Sonst kommt das nicht zum Vertragsschluss, ja.
Genau, also der Vertragsschluss muss erfolgen durch beidseitige Unterschrift. Und jetzt kannst du dich entscheiden als Vermieter, ob du den Mieter belehrst über den Widerruf, über die Widerrufsmöglichkeiten.
Ja.
Wenn du es nicht tust, dann verlängert sich das entsprechend um ein Jahr, richtig? Dann hätte
er richtig, genau.
Theoretisch ein Jahr und 14 Tage lang Zeit, diesen Vertrag zu widerrufen.
Exakt, genau. Aber es ist durchaus eine strategische Überlegung, wenn man pokern will und sagt, okay, ich will den Mieter nicht mit der Nase drauf stoßen aufs Widerrufsrecht oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gilt, weil ich gerade meine erste oder zweite Wohnung vermiete, wo das nicht ganz eindeutig ist, dass man als Unternehmer im Sinne des BGB angesehen würde, kann man auch darauf spekulieren, dass entweder kein Widerrufsrecht gilt oder der Mieter es nicht ziehen wird innerhalb von einem Jahr und 14 Tagen. Also ein bisschen eine strategische Frage, mit der die man da für sich selbst beantworten muss.
Genau, okay. Und wenn man den Mieter aber belehrt über den Widerruf, über die Möglichkeit, dann muss er oder sie unterschreiben?
Muss er nicht.
Aber es ist dann die Beweissicherung, ne, dass er das gesehen hat?
Man kann auf dem eigenen Exemplar, macht es Sinn, dass man da vielleicht irgendwie ein ZK für zur Kenntnis genommen aufschreibt und den Mieter unterschreiben lässt, dass einfach klar ist, er hat von der Widerrufsbelehrung auch Kenntnis erlangt.
Okay, genau. Ja. Also einfach für die Beweissicherung, ne?
Genau, genau.
Okay, genau. Das ist dann eigentlich kurz gefasst die einvernehmliche Mieterhöhung. Darüber könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde lang sprechen, weil es da wirklich auf das Gespräch ankommt, ne, um überhaupt eine einvernehmliche Einigung zu finden mit dem Mieter. Aber vielleicht kannst du ja kurz in 2, 3 Sätzen sagen, warum es trotzdem zu diesen Einigungen kommt. Ne, also weil Zuhörer fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, du gehst zum Mieter, sprichst mit dem Mieter und sagst ihm, hey, ich will mehr Miete haben. Du müsstest gar nicht so viel bezahlen, aber ich möchte von dir mehr Miete haben.
Ja.
Das ist mal komisch. Warum ist es trotzdem kann es eine Win-Win-Situation sein? Und warum unterschreiben trotzdem viele Mieter dieser einvernehmlichen Mieterhöhungen?
Ja, ist eine sehr berechtigte Frage. Die Antwort hast du ein Stück weit schon in die Frage reingepackt, nämlich die Möglichkeit, dass man trotzdem eine Win-Win-Situation herbeiführt. Denn in vielen Fällen wird es so sein und sollte es so sein, dass man nicht nur nimmt, sondern auch gibt. Und man hat Möglichkeiten als Vermieter auch was dem Mieter zu geben. Und du hast völlig recht, wir könnten jetzt, glaube ich, eine Stunde zu diesem Thema alleine weitersprechen. Deswegen lass es hier auf die wesentlichen Möglichkeiten einer Gegenleistung gegenüber dem Mieter runterbrechen. Ich würde sagen, es sind im Prinzip 3 Gruppen. Einmal bauliche Veränderungen oder Verbesserungen, dann Sicherheit vor Wohnungsverlust und drittens finanzielle Sicherheit. Lass einmal kurz auf alles eingehen. Natürlich, die meisten Möglichkeiten ergeben sich bei der baulichen Veränderung. Ihr könnt alles Mögliche vereinbaren, was dem Mieter das Wohnen angenehmer macht. Angefangen bei neuen Leisten, neuen Fußböden, neuen Briefkasten bis hin zum Wattkomplettsanierung oder einer energetischen Sanierungsmaßnahme. Ihr könnt alles frei vereinbaren und das als Grundlage für die Mieterhöhung machen. Macht das jetzt Sinn, jetzt mit der Bazooka zum Mieter zu kommen und eben neues Bad, neue Küche und noch einen neuen Fahrstuhl anzubieten? Kann sein, aber mehr Sinn macht es, wenn man erstmal mit offenem Ohr reingeht und den Mieter fragt, was er sich denn gerne wünscht an Verbesserung in der Wohnung. Und das sind unserer Erfahrung nach sehr selten, diese Bazooka-Maßnahmen, sondern ganz häufig sind es Kleinigkeiten, wie ein neuer Teppich oder neue Steckdose im Flur, neue Leiste oder ein neuer Laminatfußboden oder vielleicht ein größeres Waschbecken, mal vielleicht die bodentiefe Dusche, das kann auch mal sein. In der Regel sind es aber Kleinigkeiten oder vielleicht Maßnahmen am in den Gemeinschaftsbereichen, wie zum Beispiel ein hinreichend großer, gut abschließbarer Briefkasten oder eine gut schließende und sich zu öffnende Hauseingangstür, ein sauberes Treppenhaus, ein sauberer Hof. Also eigentlich alles Maßnahmen, zu denen ihr ohnehin verpflichtet seid, die aber in der Vermieterpraxis hier in Deutschland nicht unbedingt überall Standard sind. Das heißt, wenn ihr euch dahingehend einigt, habt ihr die Win-Win-Situation dadurch erreicht, dass der Mieter etwas bekommt, wo er sich vielleicht schon jahrelang beschwert hat beim Voreigentümer und ihr jetzt nicht so tief in die Investmenttasche greifen müsst, um den Mieter damit happy zu machen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, Sicherheit vor Wohnungsverlust. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Vor allem, wenn ihr eine Eigentumswohnung kauft. Erste Frage, die der Mieter euch stellen wird, ist immer, planen Sie Eigenbedarf? Ist ja häufig so. Ne? Ist ja, vor allem in Großstädten werden Wohnungen ja auch häufig für einen Eigenbedarf gekauft. So, die Frage könnt ihr ihm verbindlich mit Nein beantworten in der Vereinbarung. Also ihr könnt es als Gegenleistung für den Mieter reinschreiben, dass ihr für, sagen wir, 5 Jahre oder 7 Jahre den Eigenbedarf ausschließt. Bitte nicht ohne Datum, ganz wichtig, weil dann gilt es für immer mit diesem Mieter. Also nur für einen bestimmten Zeitraum so. Der Mieter hat davon was, nicht nur euch gegenüber, sondern auch gegenüber einem möglichen Käufer, wenn ihr die Wohnung verkauft. Selbst wenn es ein Eigennutzer ist, ne, der ist auch an diese Vereinbarung gebunden. Also ihr gebt ihm damit wirklich nachhaltig Sicherheit und das ist was wert. Drittens, finanzielle Sicherheit. Ihr könnt dem Mieter natürlich auch dann für einen bestimmten Zeitraum Ausschluss von weiteren Mieterhöhungen gewähren, ne, damit der Mieter nicht die Sorge hat, schön gut, wenn ich dem Vermieter oder Vermieterin hier jetzt was gewähre, dann steht sie in 2 Jahren wieder mit einer Modernisierungsumlage auf der Matte. Auch die Sorge könnt ihr den Mietern nehmen, indem ihr für einen bestimmten Zeitraum die Mieterhöhungsmöglichkeiten ausschließt. Okay. Lasst bitte den Zeitraum nicht zu groß werden, weil das kann euch ja irgendwann auf die Füße fallen. Also wenn ihr da 10, 15 Jahre draus macht, gebt ihr vielleicht etwas zu viel Mietanpassungsmöglichkeiten her. Aber im Grundsatz ist das Verhandlungsmasse. Je länger der Mieter sich auf Sicherheit berufen kann, egal ob vor Wohnungsverlust oder Mieterhöhungen, desto mehr Miete könnt ihr da noch erhöhen.
Genau, also wichtig ist da immer nur, ne, zu sagen, dass man, wenn man auf Augenhöhe reingeht, wenn man auf Augenhöhe dem Mieter begegnet und dem Mieter eben zuhört und Probleme aufnimmt und zu verstehen gibt, hey, ich will dich gar nicht kündigen, ich will gar nicht selber in die Wohnung rein, ich mache das Ganze als Kapitalanlage zur Altersvorsorge, ich möchte aber mit dir einfach transparent erklären, ich habe die Rate an die Bank, die Kosten für Instandhaltung, diese Maßnahmen, die auf mich zukommen, vielleicht in dem Haus noch, ne, in den nächsten Jahren, die Miete, die du zahlst, ist irgendwie deutlich unter dem, was ich bei Neuvermietung bekommen würde. Aber keine Sorge, wir müssen uns jetzt nicht bei Neuvermietung einigen, ne, bei dieser Miethöhe, sondern vielleicht irgendwo dazwischen. Dann kommt es eben meistens oder häufig zumindest zu dieser Mieterhöhungsmöglichkeit der Einvernehmlichkeit, dass man einfach auf Augenhöhe sich mit dem Mieter versteht, der Mieter mich als Vermieter versteht, ich aber auch den Mieter. Und dann kann man sich eben vertraglich auf dieser Einvernehmlichkeit einigen, ne? So kommt es dann
kurz gesagt. Absolut. Das ist auch alleine jetzt unabhängig von den juristischen Vorteilen auch immer ein Riesenmehrwert, dass man dem Mieter dann als Mensch begegnet. Ne? Also oft hat der Mieter keinen echten Bezug oder nur einen abstrakten zu seinem Vermieter, der ihn meistens nur mit kalten juristischen Schreiben malträtiert. Und hier tritt dann wirklich ein freundlich, sympathischer Mensch, der mit ihm auf Augenhöhe spricht, auf. Das hat schon enorm Mehrwert. Und wenn dann auch die Maßnahmen, zu denen ihr euch verpflichtet habt, auch wirklich zeitnah umsetzt, was ihr bitte tun solltet, dann schafft ihr dadurch auch wirklich nachhaltig verbessertes Mietverhältnis. Und ihr würdet euch wundern, wie oft der Mieter vor allem in Under-Rent-Situationen einer höheren Miete zustimmt, weil er einfach weiß, dass eine Wohnung auch Bewirtschaftungskosten verursacht. Und die werden nicht geringer von Jahr zu Jahr. Im Gegenteil, werden immer teurer. Und das will ein Mieter im Regelfall oder in vielen Fällen auch wertschätzen.
Also und wenn man einfach dem Mieter zuhört, ne, und sich persönlich in die Augen schaut, das ist wirklich ein unterschätzter Faktor in der heutigen Zeit. Okay, genau. Und letzte Rückfrage zu dem Thema meinerseits. Wir haben jetzt über die Mieterhöhung gesprochen, die wir eben hier einvernehmlich vereinbaren können. Können wir in derselben Vereinbarung auch den Modus der Mieterhöhung ändern, anpassen?
Du meinst, dass man zum Beispiel eine Staffel- oder Indexmieter mit vereinbart? Ja, das kann man machen, genau. Also wir sind ja relativ frei in der Vereinbarung. Das heißt, bietet sich in vielen Fällen an, gleich schon die nächsten Mieterhöhungen vorher festzulegen. Also man könnte zum Beispiel eine Staffelung einbauen, dass man nicht nur für dieses Jahr, sondern gleich für das übernächste und das Jahr in 4, Jahr 6 und so weiter auch schon eine Mieterhöhung vereinbart. Unproblematisch möglich. Man kann auch eine Indexierung einbauen, dass man eben für den Rest des Mietverhältnisses dann auch eine Basis hat. Hier ist aber wichtig zu beachten, dass man dadurch dann gesperrt ist für alle weiteren Mieterhöhungsmöglichkeiten. Man muss also hier wirklich vorbereitet in das Gespräch gehen und ganz genau prüfen, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist und ob Modernisierungsmöglichkeiten bestehen. Sonst besteht das Risiko, dass man sich selbst Steine statt Brot gibt. Beispiel, ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei 10 Euro, ihr seid bei 5. Also klassische Under-Rent-Situation. Ihr wisst, ihr könntet jetzt innerhalb von 3 Jahren nur hochgehen auf 6, 20%. Und ich unterstelle, es gibt keine verschärfte Kappungsgrenze. So, und bis ihr dann auf 10 seid, dauert es sehr, sehr lange. Aber die ortsübliche Vergleichsmiete ist da. Das heißt, ihr wisst, alle 3 Jahre könnt ihr diese 20% ziehen. Jetzt wäre es aus Sicht des Vermieters suboptimal, wenn ihr die 6 Euro oder sagen wir sogar 6,50 Euro vereinbart, ein bisschen mehr als das, was das Gesetz euch bietet, schon mal gut, und dann setzt ihr eine Indexierung drauf. Dann ist es deswegen suboptimal, weil ihr von den 6,50 Euro nicht mehr auf die 10 die Mieterhöhung verlangen könnt, sondern gefangen seid auf die Verbraucherpreisindexentwicklung. Und die ist mitunter schlechter als diese 20% alle 3 Jahre. 20% alle 3 Jahre ist schon eine stramme Ansage. Selten ist die Inflation so hoch. Also bitte vor allem Indexmieten immer nur dann mit einbauen in den Vertrag, wenn ihr in die Nähe oder über die ortsübliche Vergleichsmiete kommt.
Ja, exakt. Sehr guter Hinweis und genau darauf wollte ich auch hinaus, ne? Dass man, um auch die den Modus der Mieterhöhung zu ändern, nicht irgendwie den Vertrag auflösen muss und neu gestalten muss, sondern das gleich in einer Vereinbarung alles abschließen kann.
Ja, lass mich den Punkt noch einmal betonen, auch im Zusammenhang mit den mit der Verhandlungssituation. Die Vorbereitung aufs Gespräch ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur jetzt für Index- oder Staffelmiete, sondern auch für die Vereinbarung von baulichen Maßnahmen. Oder generell. Ihr müsst unbedingt vorbereitet ins Gespräch gehen in Bezug auf ortsübliche Vergleichsmiete und Mod-Möglichkeiten. Weil klar, für den Mieter ist es nett, wenn ihr ihm was gibt, zu dem ihr etwas gibt, was ihr nicht geben müsstet und dafür etwas bekommt, was ihr eh bekommen könntet. Will sagen, in dem Beispiel von eben, ihr seid bei 5 Euro, ihr könntet sowieso eine Mieterhöhung auf 6 verlangen und dann einigt ihr euch mit dem Mieter vor Ort auf 5,80 Euro und dafür versprecht ihr ihm ein neues Bad. Wenn ihr die nettesten Vermieter des Jahres sein wollt, könnt ihr das natürlich machen, aber macht das dann bitte bewusst. Seid euch bitte bewusst dessen, dass ihr dem Mieter etwas gebt, was ihr ihm eigentlich nicht geben müsstet. Völlig in Ordnung. Gerne kann man das machen, aber prüft bitte erstmal, wie viel ihr sowieso verlangen könntet. So, und diese 6 Euro ist ja quasi eure Basis, eure gesetzliche Basis, sodass die Berechnung, wie sehr es sich für euch lohnt, eine Maßnahme umzusetzen, eine Baumaßnahme, vor allem wenn es größere Maßnahmen sind, sollte sich auf das beziehen, was ihr über die 6 Euro hinaus verlangen könnt. Und dabei solltet ihr auch berücksichtigen, was ihr in 3 Jahren wieder verlangen könnt. Also auch die Freude über 7 Euro ist nicht gigantisch, wenn der ortsübliche Vergleichswert bei 10 liegt, weil dann könnt ihr in 3 Jahren ja auch auf 7 Euro wieder erhöhen, auf 7,20 Euro sogar. Also bitte gut vorbereitet in die Gesprächssituation reingehen bezüglich ortsüblicher Vergleichsmiethöhe vor allem. Ja.
Okay, also erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die hier noch zuhören. Ihr habt geschafft, den absoluten Deep Dive juristischer Natur durch alle Mieterhöhungsmöglichkeiten mit uns durchzugehen. Ich fand es tatsächlich sogar noch spannender, als ich dachte, dass
da musst du selbst lachen. Ne?
Genau. Also wirklich, wirklich extrem hilfreich, glaube ich, für alle. Lass uns gerne nochmal zum Schluss hin eine noch stärkere Praxisrelevanz und Nähe vielleicht hinzufügen. Was würdest du sagen, können wir vielleicht etwas ableiten aus diesen Mieterhöhungsmöglichkeiten, wenn jetzt die Zuhörer hier eine Wohnung kaufen und oder ein Mehrfamilienhaus? Was würdest du sagen in Bezug auf Mieterhöhungen? Was ist so das Vorgehen? Was sollte man prüfen? Ja. Wie ist die strategische Betrachtung der Mieterhöhung bei einer Wohnung respektive bei einem Haus?
Ja, sehr guter Punkt. Okay, lass uns unterscheiden zwischen 2 Situationen. Die erste Situation ist, wir befinden uns in einer Ankaufsprüfung, haben die Wohnung also noch nicht gekauft, sondern überlegen uns, welches Mietpotenzial wir da haben. An diesem Punkt sollte man unbedingt konservativ rechnen und nur auf die gesetzlichen Möglichkeiten eingehen. Also, ihr guckt zuerst, lasst ihr euch den Mietvertrag übersenden vom Verkäufer und schaut, ob da eine Index- oder Staffelmiete drin ist. Oder, ganz schlimm, ganz selten, aber ganz schlimm, die Mieterhöhungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. So. Wenn das alles nicht der Fall ist, prüft ihr, was die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Im Best Case habt ihr Mietspiegel. Wenn ihr keinen habt, dann ist es schwieriger. Und ihr schaut grob schon mal, was an Modernisierungsmöglichkeiten gegeben ist, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr hinkommen könnt. Ich würde an dieser Stelle noch nicht mit der einvernehmlichen Mieterhöhung kalkulieren, weil das nicht rechtssicher ist. Sie setzt, wie eben schon mehrfach gesagt, das Einvernehmen des Mieters voraus, dass er euch nicht erteilen muss außerhalb des gesetzlichen Rahmens. So, mal angenommen, ihr habt die Wohnung jetzt gekauft, weil die Zahlen auf gesetzlicher Basis für euch Sinn machen. So, wenn ihr dann an die Mieterhöhung, an die Mietoptimierung geht, bietet es sich natürlich an, immer erst das Gespräch zu suchen. Wir verfahren da in der Regel so, dass wir da erst das Begrüßungsschreiben an den Mieter rausschicken, nachdem der Lasten-Nutzen-Wechsel erfolgt ist, dass der Mieter schon mal weiß, wer ihr seid, dass ihr jetzt die neuen Vermieter seid, neue Bankverbindung kennenlernt und so weiter. Und irgendwann später, nach 2-3 Monaten, frühestens, dass der Mieter sich schon mal ein bisschen an euch gewöhnen konnte, bittet ihr einen Termin für ein persönliches Gespräch, um über die weitere Entwicklung des Mietverhältnisses zu sprechen. Also irgendwie sollte die Formulierung andeuten, dass es da nicht nur um Kaffee und Kuchen gehen soll, aber sie sollte vielleicht noch nicht so sehr vorwegnehmen, worüber ihr verhandeln wollt mit dem Mieter. Und dann solltet ihr wirklich auch das Gespräch versuchen, nach Möglichkeit, wenn die Logistik es für euch hergibt, auch persönlich zu führen. Also nicht nur über Telefon und schon gar nicht textlich, sondern wirklich persönlich, um gemeinsame Schnittmenge für eine Mieterhöhung gegen Verbesserungen in der Baulichkeit oder die sonstigen Goodies, die man dem Mieter so bringen kann, zu besprechen. So, nur wenn das nicht funktioniert. Manche Mieter werden natürlich abblocken, die wollen sich mit euch nicht persönlich treffen. Manche Mieter werden euch nicht mehr geben, als was sie müssen. Die werden sagen, schickt mir ein Schreiben, ich lasse durch Mietverein prüfen, alles gut. Dann müsst ihr halt die Möglichkeiten nach Punkt 1 und 2, die wir heute besprochen haben, gehen. Aber in vielen Fällen werdet ihr merken, dass ihr durchaus auf Fahndungsbereitschaft zumindest stoßt beim Mieter und dann eben eine Mieterhöhung einvernehmlich vereinbart, ohne größeren juristischen Widerstand. Das hat übrigens auch noch einen weiteren Vorteil, vor allem im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse. Also wenn ihr in Lagen unterwegs seid, wo die Mietpreisbremse gilt, schafft ihr nebenbei durch so eine einvernehmliche Mieterhöhung auch eine stabile Basis für eine legale Miete im bestehenden Mietverhältnis, weil nach klarer BGH-Rechtsprechung ist die Mietpreisbremse nur anwendbar auf die Neuvermietung, nicht auf spätere Mieterhöhungsvereinbarungen. Und eine einvernehmliche Mieterhöhung übrigens in diesem Sinne kommt nicht nur durch das Sofagespräch zustande, sondern durch jede Form von Vereinbarung. Also auch Punkt 1, wo ihr ein Mieterhöhungsverlangen raussendet und der Mieter aktiv zustimmt, das ist auch eine einvernehmliche Mieterhöhung. Also nicht nur das Sofagespräch. Keine einvernehmliche Mieterhöhung in dem Sinne sind einfach nur die anderen Möglichkeiten, Staffel, Index und Mod-Umlage, weil der Mieter da eben nicht mehr seine Zustimmung erklären muss.
Ja, extrem wichtig zum Umgang mit der Mietpreisbremse, ne? Dazu ja. Kann man, wie gesagt, noch ein separates Video machen, aber ich glaube, ja. Das war so die Quintessenz, was das Thema Mieterhöhung angeht, wie man damit umgeht. Ja, okay, und also zusammengefasst, jemand kauft oder möchte eine Eigentumswohnung kaufen. Erstmal natürlich den Vertrag vorab prüfen, ne? Nicht erst nach Kauf, logischerweise, ja. Den Vertrag zusenden lassen. Und gerade beim Kauf einer Eigentumswohnung prüft man den Vertrag eben vor allem auf die Regelung ortsübliche Vergleichsmiete, Staffelmiete, Indexmiete. Modernisierungsumlagen sind da meistens nicht so relevant, ne? Beim Kauf einer Wohnung. Gerade wenn man ein Mehrfamilienhaus kauft, sollte man das mit einplanen in die Strategie, ne? In die strategische Kalkulation. Und damit rechnet man, mit diesen Zahlen kalkuliert man, mit diesen Zahlen muss der Kauf sinnvoll sein. Richtig. Die einvernehmliche Mieterhöhung, die du jetzt eben im Detail erklärt hast, die kommt on top. Das ist der Bonus, ne, den man noch rausholen kann, wenn man einvernehmlich ins Gespräch geht. Aber damit sollte man nicht fest kalkulieren. Das ist ganz wichtig.
Richtig, richtig, genau.
Okay, Bodo, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was dir noch auf der Paragraphenseele brennt? Oder hast du alles gesagt?
Nichts, um jetzt ein neues Thema nicht noch komplett anzufangen. Und ich hoffe, bei dem einen oder anderen ist aus dem Paragraphen-Teelicht jetzt auch zumindest eine kleine Flamme geworden.
Genau, also ja, ich bin sicher, dass es so ist, weil das war sehr, sehr, sehr interessant, tiefgreifend. Vielen Dank, dass wir hier heute in dem Rahmen dein Wissen anzapfen konnten. Du hast da wirklich ein unglaubliches Wissen und ich glaube und bin überzeugt davon, dass es wirklich jetzt vielen weitergeholfen hat, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen zum Thema Mieterhöhungsmöglichkeiten.
Das danke, freut mich sehr und ich hoffe, es war interessant und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.